Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Kicker meets the Zone, der Fußballpodcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kicker meets the Zone. Eine etwas andere Folge, spürt ihr das? Hört man jetzt genau hin? Ha? Hört ihr es? Hört ihr es? Ich kann ihn anfassen.
Warum?
Ich kann ihn anfassen.
Warum machst du das Benny jedes Zander Mal?
Ich habe meine Hand. Wo habe ich gerade meine Hand?
Pack mich nicht an jetzt. Nimm die Hand da von meinem Bein. Das ist ja wirklich nicht zu fassen. Jedes Mal, wenn wir.
Das war der Oberschenkel.
Jedes Mal, wenn wir hier in einem Raum aufnehmen. Bei dir zu Hause machst du es besonders gerne. Da bist du ein bisschen touchy, ist mir aufgefallen.
Ja, nee, weil ich hier mein eigener Herr bin.
Freunde, es ist Kicker meets the Zone Zeit. Wir sind in Hamburg. Stadtteil verrate ich nicht. Weil sonst pilgern die Leute noch zur Schlüterstätte hier, das will ich nicht. Ich habe gestern Abend, bin ich angekommen hier aus Wolfsburg kommend, habe gestern für The Zone das Spiel Wolfsburg gegen Gladbach die Interviews gemacht und bin dann direkt zu dir gekommen und du hast mich schlafen lassen, quasi im Schatten deiner Podcast-Prominenz, weil ich habe das, was ihr manchmal in den Videos bei Social Media und so seht, das ist da wo Schlüti sitzt, schräg links dahinter ist die Gästecouch und da habe ich heute Nacht drauf genächtigt.
Ja, stimmt. Du warst im Podcast-Zimmer. Ja. Oder wie normale Menschen es nennen, Arbeitszimmer. Aber unser Job ist halt ein bisschen anders als andere Jobs. Und wir freuen uns, dass wir selbigen heute wieder ausführen können mit der Folge, die folgende Themen hat.
Fabian Hürzeler. Das habt ihr in der Überschrift schon gesehen. Wir freuen uns sehr, dass wir einen der Rising Stars der deutschen Trainerszene, des aktuellen Tabellenführers der zweiten Fußball-Bundesliga, des FC St. Pauli, hier zum Gespräch gleich in dieser Stadt besuchen werden, beim FC St. Pauli.
Ja, es ist wie immer, ne? Wir gucken uns in erster Linie Tabellen, manchmal auch einzelne Spiele an. Das prägt diesen Podcast über viele Jahre mittlerweile. Sehen, da ist eine Mannschaft sehr gut. Mit unseren langsamen Gehirn kommen wir dann irgendwann darauf, hey, vielleicht sollten wir mit denen mal sprechen. Dann fragen wir, ob Fabian Hürzeler Lust hat, hier mal im Podcast dabei zu sein. Dann finden wir einen Termin, verabreden uns und die Mannschaft verliert.
Kann man aber so nicht pauschal stehen lassen. Jonas Hofmann zum Beispiel mit Leverkusen. Ist das nicht passiert? Manuel Riemann mit dem VfL Bochum dagegen, das ist ein anderes Thema, was wir heute im Angebot haben. Da hat es einen Trainerwechsel gegeben. Thomas Letsch ist nicht mehr Trainer. Wir werden bei Oliver Bitter, unserem Kicker-Kollegen, nachfragen. Denn da hat der KMD-Fluch, müssen wir nachher mal klären, ob der da zugeschlagen hat oder nicht.
Ja, also VfL Bochum mit nicht mehr Thomas Letsch und mal gucken, welchem neuen Trainer hier genauso Thema wie. Leverkusen wird Meister, da freue ich mich übrigens drauf. Ich bin am kommenden Sonntag für The Zone in Leverkusen. Es wäre, wenn es denn so kommt, es ist Fußball, man weiß es nicht, dann wäre es meine erste Meisterfeier in einem Stadion. Ich war ja damals nicht mal in meiner Heimat in Wolfsburg. Kennst du die Geschichte, dass ich bei einem gemeinsamen Kumpel, der diesen Podcast auch hört, aufgelegt habe? Ich wollte den Satz nicht anders beenden.
Aufgelegt?
Ja, nämlich auf einer und ich war mir nicht mehr ganz sicher. Nee, auf dem 50. Geburtstag seiner Mutter
gewesen. Moment mal, hast du aufgelegt?
Ja. Habe ich die Geschichte nie erzählt?
Also ganz im Ernst.
Meisterspiel VfL Wolfsburg. Damals war ich noch in der Hood unterwegs. MC Werder Schlüti, Bremen, der Gegner. Ich war nicht im Stadion, sondern auf der, macht keine Witze, Fanmeile in der Innenstadt Wolfsburgs. Und musste direkt nach Abpfiff, als die Stadt, macht keine Witze, in Ekstase geraten ist, nach, ich sag das Dorf jetzt nicht, aber in Richtung meines Heimatdorfes fahren, weil ich meinem guten Kumpel, auch du warst schon mit ihm zusammen im Urlaub, versprochen hatte, dass ich beim 50. Geburtstag, ich glaube es war der 50. seiner Mutter, auflege. Und nicht nur, dass ich den großen Meisterfeierabend des VfL Wolfsburg verpasst habe, sondern auch meine DJ-Karriere sollte an diesem Abend starten wie enden, denn ich habe mich falsch vorbereitet auf die Feier. Ich sag mal so, es war von Anfang an eine gewisse Autorität in diesem Raum und zwar von Seiten der Gäste, die gar nicht zugelassen haben, dass ich eine eigene Playlist spiele, sondern es war relativ klar, Andrea Berg und dann zur Abwechslung Andrea Berg, danach dann Andrea Berg. Dann habe ich irgendwann mal einen eigenen Song aufgelegt und es kam tatsächlich eine Frau erbost und hat gesagt, jetzt aber wieder Andrea Berg. So.
Oh ja.
Es ist leicht übertrieben, aber grob war es so und trotzdem, hey, ich habe es natürlich gerne getan.
DJ Alex oder MC Schlüti? Finde ich beide gar nicht so schlecht.
Ich bin nicht so weit gekommen. Wie, es ist, also ich war einfach nur der Andrea Berg-DJ. Damit habe ich mir Namen gemacht in der Region.
Ich habe gestern Abend, weil du mir das erzählt hast, erst gerafft, dass bei diesem Spiel, wo du für DAZN vor Ort sein wirst, Leverkusen gegen Bremen, es gar nicht noch eine zusätzliche Bedingung gibt. Also es kann sogar sein, dass sie dann schon Meister sind, aber es reicht ihnen auf jeden Fall ein Sieg,
ja,
um Meister zu werden.
Ja, weil sie jetzt nicht mehr Ergebnisse von Bayern brauchen und man braucht auch keinen eigenen Balkon, habe ich mittlerweile erfahren. Angeblich soll es eine Meisterfeier im Stadion geben. Das finden wir alles in Zukunft raus,
ja,
denn heute reden wir natürlich darüber, wie es eigentlich kommen konnte, dass Leverkusen jetzt 16 Punkte vorne ist, weil die Bayern in Heidenheim verloren haben, das Ganze nach einem 2-0 Vorsprung. Also es war ein wilder, ein verrückter Spieltag im Oberhaus, aber weil das Unterhaus ja auch beeindruckt und euch sehr interessiert, bekommen wir ja immer wieder auch als Feedback, werden wir jetzt mit Fabian Hürzler sprechen. Willst du zur Ankündigung noch was sagen? Über, wie hast du ihn gerade genannt? Durchstarter? Nee, du hast einen cooleren
Rising
Begriff.
Star.
The Rising Star, of course.
Habe ich ja, auch
natürlich.
Wieder nur
for
von den Amis
our international geklaut. People. Fabian Hürzler, ist dir wann zum ersten Mal überhaupt so untergekommen?
Ich glaube, als der Co-Trainer von Schulz war bei St. Pauli und man sich dann plötzlich so über den erzählt hat, der ist gerade mal so Mitte, Ende 20.
Mhm.
Das war so das erste Mal. Und dann hörte man irgendwann, ah, das ist ein großes Trainertalent, der hat auch schon mal als in der Regionalliga als Spielertrainer, also Regionalliga ist ja relativ hoch, um da als Spielertrainer tätig zu sein sogar und das nicht nur für drei Spiele, sondern ich glaube fast zwei Saisons oder so. Da habe ich das erste Mal den so wahrgenommen und dann ging das auch so und dann wurde es immer mehr, dass die Leute munkelten, da ist einer und dann ist er natürlich plötzlich mit dem Torpedo auf die Chefposition gekommen.
Ja, hat erst einmal als Aktiver unter anderem beim FC Bayern, bei der zweiten Mannschaft des FC
Lange,
Bayern
ne?
versucht. Ja. Und,
also war vorher in der Jugend bei den Bayern.
Genau. Ist dann aber eben früh abgebogen in Richtung Trainerkarriere und damit haben wir schon mal ein Thema, über das wir ganz sicherlich reden, also der Übergang von da zu da. Aber wir haben schönerweise auch noch ein bisschen was anderes bei ihm auf der langen Liste. Ich weiß noch nicht, wie lange es wird, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es interessant wird. Viel schöner kann man sowas nicht anmoderieren. Das eigene Interview. Hören Sie rein, denn ich kann mir vorstellen, dass es interessant wird.
Wie machen wir das jetzt? Fahren wir U-Bahn? Laufen wir?
Es ist die beste U-Bahn der Welt. Wir steigen in die U3. Wir steigen auf St. Pauli aus.
Und sind da.
Wir müssen noch einmal über den Dom laufen.
Ach so,
aber
das
dann,
ist schön.
Aber dann sind wir da. Das ist ja das Wunderbare am Millerntor. Leute, es ist Montag. Wir sind in Hamburg. Ich muss mich nicht ganz weit rauslehnen, um zumindest so ein bisschen Sonne zu sehen. Und jetzt wisst ihr, es ist ein besonderer Tag.
Es ist ein Feiertag in dieser
das
Stadt.
Das kann ich als Hamburger sagen. Der Leipziger ist hier mit. Und
liegt das daran, dass ich da bin, dass wir gerade über den Dom gelaufen sind?
Fabian Hürzler ist auch hier und darf direkt mal festhalten, dass nicht Benny Zander die Sonne in die Stadt gebracht hat. Schön, dass du dabei bist.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch hier zu sein und definitiv auch für mich ein besonderer Tag mit der Sonne.
Wir haben gerade schon ein bisschen geplauscht, weil du ja nun seit 4 Jahre sind es jetzt, ne? Hamburger bist,
ja.
Norddeutscher bist. Ist das Wetter noch ein Thema für dich? Hat man es einfach so hingenommen? Ich sage das ganz ehrlich, weil die Leute, die den Podcast hören, die wissen es mittlerweile auch, die letzten Wochen waren hart für mich hier.
Definitiv. Aber tatsächlich, ich habe mich dran gewöhnt, auch wenn ich sagen muss, dass ich mal ab und an Trainingseinheiten dann auch verschicke und dann in der Trainingseinheit, dann kommt die Sonne, dann der Regen und tatsächlich auch mal Schnee und dann sagen mir die Leute, ja, das ist ja wirklich sehr verrückt, wie schnell das Wetter sich bei euch verändert und dementsprechend, man gewöhnt sich dran, aber es ist definitiv anders.
Gewinnt man sich an Niederlagen? Wahrscheinlich nicht, ne? Wir haben das Timing
nicht,
mal wieder nicht optimal nicht. Erwischt. Ihr habt die, es ist ja erst die dritte Saisonniederlage gewesen, jetzt gegen den Karlsruher SC. Ich kann mir vorstellen, dass du das grundsätzlich nicht hinnehmen willst. Vielleicht lässt du maximal für dich so ein bisschen zu, es ist Sport, es gehört auch mal dazu, eine Niederlage zu kassieren. Wie verarbeitest du?
Ich muss ehrlich sagen, dass ich ein sehr schlechter Verlierer bin. Und das merkt man dann auch an meiner Laune nach dem Spiel. Ich glaube auch, der Tag danach ist nicht der beste für mich, aber irgendwann geht's dann auch weiter und irgendwann musst du dann auch die Niederlage aufarbeiten. Du musst dann auch klar sein, was für Lehren du draus ziehst, was gibst du dann auch deiner Mannschaft wieder mit. Woran hat's gelegen? Ich glaube, das ist auch immer wichtig, dann auch klar zu reflektieren, wie war die Matchvorbereitung, wie war die Trainingswoche davor, was haben wir gut gemacht, was haben wir schlecht gemacht und dann aber auch sehr schnell ins Handeln kommen und dann auch eher lösungsorientiert zu denken und die Emotionen beiseite zu lassen, sondern dann auch wieder eine klare Orientierung den Jungs geben und dann auch versuchen, wieder auf dem Trainingsplatz dementsprechend zu handeln.
In jeder Facette deines Lebens ein schlechter Verlierer, also auch bei so ganz, keine Ahnung, Videospiele, Brettspiele, was weiß ich, was noch für Spiele gibt. Ja, er nickt. Ja.
Sehr schlechter Verlierer. Ich habe tatsächlich eine relativ große Familie und ich bin jemand, der gerne unter Menschen ist und dann auch gerne Karten spielt und dann verliere ich auch da sehr, sehr ungerne.
Es gibt die wunderbare Geschichte von, ich glaube, der Oma meines Papas, die hat immer zu jeder Festivität, hat die Mensch ärgerlich nicht geschenkt bekommen, weil die immer, wenn sie das verloren hat, hat sie es ins Feuer geworfen. Und deswegen brauchte sie immer Neues.
Ja, man hätte auch überlegen können, ob man das Feuer vielleicht mal ausmacht.
Du, es war ihr Haus. Ich glaube, da konntest du das Feuer nicht einfach so ausmachen.
Ja, es war es wenige. Zum Beispiel für uns Phase 10 spielen wir auch gerne. Mhm. Und da wird tatsächlich doch eine Phase nach mir schon benannt, weil ich in der dann öfter mal hängen bleibe.
Oh, wir nähern uns der Fabi-Phase. Vorsicht. Kann sein, dass wir gleich wieder ein neues Spiel brauchen.
Ich hoffe, dass wir die Phase heute in diesem Podcast nicht erreichen. Wenn wir nochmal auf dieses Spiel gucken, und auf diesen Spielverlauf, ja, ganz früher Rückstand nach einem Standard, dann Alu-Treffer, Abseitstor, Platzverweis, ein nicht gegebener Elfmeter. Da habe ich an dieses schöne Wort Frustrationstoleranz gefragt bei der Mannschaft und die, finde ich, hat sie auch gut gezeigt. Ist das etwas, was man Spielern beibringen kann?
Ich glaube, dass es ein Prozess ist, den du mit ihnen durchgehen kannst. Und da geht es dann auch viel um Werte, um Prinzipien, wie du dann auch umgehst mit Niederlagen, wie du auch mit emotionalen Dingen, die du nicht beeinflussen kannst, während eines Spiels umgehst. Und ich glaube, dass es ein Prozess ist, den du vorbereiten musst, den du während der Saison gemeinsam mit der Mannschaft gehen musst. Und ich glaube, dann kannst du dementsprechend auch mit bestimmten Ereignissen, die du nicht kontrollieren kannst, umgehen. Und ich glaube, das hat meine Mannschaft auch, das, was ich gelesen habe, nach den Spielen, in den Interviews, beziehungsweise nach dem Spiel auch eindrucksvoll gemacht.
Du hast mal wieder intensiv an der Seitenlinie mitgemacht, so wie das zumindest für mich am Fernseher zu erleben gewesen ist. Hast den gegnerischen Trainer, hast auch den Schiedsrichter mal kurz kennengelernt. Hast du eigentlich mal, gibt es da heutzutage ja auch die entsprechenden technischen Mittel, hast du mal getrackt, wie viel Kalorien du so an der Seitenlinie 90 Minuten verbrauchst?
Ich habe gesehen, dass es das gibt, aber ich habe es noch nicht gemacht. Eventuell wäre das eine Herangehensweise, um dann auch wirklich zu kontrollieren, ob das alles so gesund ist, was ich da mache.
Die Laufleistung würde mich auch interessieren von Trainern. Und dann da können wir einfach so ein kleines Ranking noch mit anstellen, wer in seiner Coaching-Zone am meisten läuft.
Intensive Läufe.
Ich habe letztens eine Doku darüber gesehen, dass ein Trainer sich die Herzfrequenz hat messen lassen während eines Spiels. Und das war dann doch wirklich interessant, was da dann auch während eines Spiels, bei verschiedenen Ereignissen während eines Spiels dann doch mit deinem Körper passiert. Also definitiv sehr interessant.
Wie ist denn das eigentlich, wenn du in so ein Spiel reingehst, also in den 90 Minuten, da kann man dich ja auch beobachten, aber bist du, ich formuliere es mal so, bist du morgens beim Frühstück schon erkennbar anders drauf, weil du halt weißt, heute geht's zur Sache? Oder ab wann nimmt das Lauf, seinen Lauf?
Ich glaube nicht, dass ich erkennbar anders drauf bin. Trotzdem passiert was mit deinem Körper. Wenn du aufstehst, dann weißt du, es ist Matchday. Mhm. Und dann bin ich auch eher ein Gefühlsmensch, also handle viel aus dem Bauch heraus und da muss dann auch die Trainingswoche dazu passen. Also wenn ich weiß, wir haben gut trainiert, die Jungs haben eine gute Einstellung gezeigt, wir sind gut vorbereitet, dann hast du auch ein besseres Bauchgefühl, wie wenn es der Gegenteil, der Wochenverlauf das Gegenteil ist. Und dementsprechend ist bei mir auch viel abhängig, wie mein Bauchgefühl ist. Und trotzdem versuche ich dann auch gar nicht erkennbar irgendwas an mich heranzulassen, sondern eine gewisse Gelassenheit auch auszustrahlen, eine gewisse Selbstsicherheit auch auszustrahlen, was, glaube ich, auch definitiv wichtig ist, weil der Spieler das auch erkennt, wenn du irgendwelche Handlungen zeigst, die du sonst nie zeigst vor einem Spiel und dennoch ist das Wichtigste, dann auch authentisch zu bleiben und das versuche ich während eines Spieltags zu sein. Ob es mir immer klappt, weiß ich nicht.
Hinter der Frage gerade von Schlüti mit den Kalorien steckt natürlich aber auch die Intensität an der Seitenlinie, hat zur 7. gelben Karte in dieser Saison geführt. Das ist ein Thema, mit dem du immer wieder konfrontiert wirst, denn wir sind jetzt in der alles entscheidenden Phase dieser Saison, sind nur noch 6 Spiele. Das Kontraproduktivste, da sind wir uns, glaube ich, einig, wäre eine zweite Sperre, ne?
Definitiv.
Ja. Und du wirst deine Frustrationstoleranz so nach oben packen, dass du durch die 6 Spiele ohne Gelbe durchkommst.
Ich versuch's und das ist definitiv ein Punkt, den ich mir auch selbst angreife. Ich habe meinen Staffmitgliedern zu Weihnachten allen ein Buch geschenkt, wo es darum geht, jeden Tag versuchen, 1% besser zu werden. Und ich habe mir vorgenommen, auch in Bezug auf die Schiedsrichter besser zu werden. Und das ist mir definitiv noch nicht gelungen. Und das ist etwas, was ich mir ankreiden muss. Und da bin ich kein Vorbild für andere. Da weiß ich auch, dass ich einen schlechten Einfluss nehme, weil man dann auch ehrlicherweise sagen muss, dass der Schiedsrichter dann sozusagen das Spiel leitet und seine Entscheidungen sind nicht mehr rückgängig. Und das müssen wir als Trainer dann akzeptieren. Und das gelingt mir leider noch nicht in dem Maßen, wie ich es von mir auch erwarte. Und deshalb ist es definitiv etwas, was ich verbessern muss und auch versuche, in Zukunft zu bessern. Aber es geht auch nicht von heute auf morgen. Und der andere Punkt ist, auch an der Seitenlinie kann ich mich nicht verstellen und will ich mich auch nicht verstellen. Und deshalb ist ein Balanceakt, den ich da für mich selbst finde, beziehungsweise finden will. Und trotzdem weiß ich, dass das nicht von heute auf morgen geht.
Ist ein Thema, ne? Als wir mit Tim Walter zusammensaßen, war es das gleiche Thema. Es ist halt etwas, was eine Facette des ein Spielcoachen an der Seitenlinie einfach beinhaltet. Wie findest du das eigentlich, wenn ein Kollege nach dem Spiel sagt, dass ihm, also durch die mehr oder weniger durch die Blume, er hat deinen Namen nicht erwähnt, aber dass ihn dein Verhalten an der Seitenlinie stört?
Muss jeder für sich selbst entscheiden, was er dann auch nach dem Spiel aus den Emotionen aber sagt. Ich finde, Spiel ist das eine, wie du dich auch verhältst während den 90 Minuten. Für mich geht es nur darum, den maximalen Erfolg meiner Mannschaft zu garantieren und danach handle ich. Ich handle nicht, um irgendwie den Gegner zu provozieren oder irgendwie respektlos zu verhalten gegenüber den Gegnern, sondern immer darauf basieren, wie kann ich meine Mannschaft unterstützen, was braucht meine Mannschaft vielleicht in der jeweiligen Phase und darauf beruht dann auch die Emotionen und nach dem Spiel sollten dann auch Emotionen wieder Emotionen sein und wenn ich dann verliere, dann bin ich zwar ein schlechter Verlierer, aber gehe zu meinem gegnerischen Trainer und gratuliere ihm zum Sieg und das habe ich auch am Samstag getan.
Ich finde das mit der Entwicklung und eben auch dem realistischen Anerkennen, dass es logischerweise noch Entwicklungsraum gibt, bei dir spannend. Wenn wir ein paar Schritte zurück machen, dein Plan A karrieretechnisch war ja schon Fußballprofi werden.
Ne? Ja.
Warum sitzt jetzt hier Fabian Hürzeler, der Fußballtrainer und nicht der Fußballprofi vor uns?
Weil ich mir relativ früh selbst eingestanden habe, dass es dann eventuell für den ganz großen Sprung, und da meine ich dann wirklich ein Bundesligaspieler zu werden, wahrscheinlich nicht reicht. Und trotzdem war und ist meine Leidenschaft immer gewesen, im Fußball zu arbeiten. Und dann habe ich mich früh dafür entschieden, dann auch den Trainerweg zu gehen, weil ich darin etwas gesehen habe, was ich langfristig machen kann, wo ich meine Leidenschaft sehe, wo ich mich einfach mit Fußball beschäftigen kann und zusätzlich mit Menschen und das mache ich einfach sehr, sehr gerne. Ich bin gerne mit Menschen, ich sehe gerne Entwicklung von einzelnen Menschen, ich arbeite gerne mit ihnen, ich arbeite auch gerne mit ihm, weil es ja so viele Up and Down gibt, es geht nicht nur bergauf, sondern es gibt auch Widerstände, die du begrüßen musst, wo du gegen angehen musst und diese Entwicklung mit den einzelnen Menschen zu machen, das macht mir große Freude, wenn es dann auch erkennbar ist.
Und jetzt ist ja Plan B bis hierhin richtig erfolgreich, aber sag mal, was vom gescheiterten Plan A konntest du mitnehmen und hat dir vielleicht auch die Umsetzung von Plan B erleichtert?
Ich hatte tolle Trainer in meiner jungen Spielerkarriere. Ich hatte tolle Persönlichkeiten mit Mehmet Scholl, mit Daniel Birovka, die selbst extrem viel Erfahrung als Spieler einfach mit eingebracht haben. Und ich habe früh gelernt, was es dann wirklich heißt, professionell zu sein, früh gelernt, was wirklich wichtig ist, um Erfolg zu haben. Und das sind prägende Persönlichkeiten gewesen und von denen habe ich definitiv profitiert. Und diese Erfahrung gemischt mit meinen eigenen Ideen, glaube ich, helfen mir jetzt auch, Trainer zu sein.
Und wenn wir jetzt in der Family nachfragen würde, die eine eigene Phase nach dir benannt hat, gab es mal eine Phase in dieser aktiven Zeit, in der du selber gerne ein paar Dinge an die Wand geworfen hättest, weil man ja sehr, sehr spürt, was für ein Ehrgeiz dich dann treibt in der Karriere, ob jetzt Weg A oder Weg B, bis zu dem Erkennen von Shit reicht halt nicht Richtung Bundesliga, muss ja auch Frustration da gewesen sein.
Definitiv. ich bin jemand, der genau solche Dinge mit sich selber ausmacht. Also ich will niemand dann in meine Leidenszeit, sag ich mal, reinholen, sodass mein Gegenüber, mein Vertrauter, jemand, der mir nahe steht, dann auch mitleidet, weil das dann letztendlich auch Dinge sind, die ich mit mir selber ausmachen muss. Natürlich habe ich enge Vertraute um mich herum, mit denen man auch Dinge bespricht, die Familie, denen man gewisse Themen auch anvertraut. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen musst du dann gewisse Themen einfach auch mit dir selber ausmachen und musst selbst dann auch leiden, um dann auch daraus eine gewisse Erfahrung zu machen, die du dann vielleicht in Zukunft dann auch für dich nutzen kannst. Und deshalb bin ich jemand auch mit Niederlagen, mit Rückschlägen. Ich bin jemand, der das irgendwie versucht, an anderen auszulassen oder die Schuld an anderen zu suchen, sondern jemand, der sehr, sehr stark selbst reflektiert, was habe ich falsch gemacht, was muss ich besser machen in Zukunft, um dann ja die richtige Lösung auch zu finden.
Wird schon interessant, diese ein oder andere Parallele zu Julian Nagelsmann. Gut, dem wurde die Entscheidung, dass er kein Profi wird, glaube ich, durch den Körper abgenommen mehr. Ne? Bei dir war es dann auch nochmal ein Schritt, irgendwie das sich selber einzugestehen. Du warst ja mal eine Saison in Hoffenheim, da war, glaube ich, U19-Trainer. Gibt es sonst in irgendeiner Art und Weise irgendwelche Berührungspunkte? Weil, ne, wird natürlich immer mal wieder ausgekramt, ihr seid beide auch jung, Cheftrainer und so weiter.
Ich kenne diese Parallelen, aber trotzdem, das steht mir nicht zu, weil Julian absoluter Weltklasse-Trainer ist, der schon Großes erreicht hat. Und trotzdem bin ich jemand, der Fan von seiner Arbeit ist. Und ich hatte auch mal die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, beziehungsweise bei ihm auch 2-3 Tage einfach mal ins Training reinzuschauen. Das war einfach sehr imponierend, wie er es gemacht hat. Und deshalb, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Vorbild ist, aber er ist jemand, von dem man sich definitiv gewisse Puzzleteile abschauen kann.
Und ich glaube, so ein Gespräch kann sehr lang werden. Ne? Also es gibt diese berühmten Geschichten von, was war es, Tuchel Guardiola in München mit den Salz- und Pfeffersteuern. Ich könnte mir vorstellen, das Gespräch zwischen Fabian Hürzeler und Julian Nagelsmann, ich weiß nicht, ob ihr Salzsteuer hattet, aber ähnlich intensiv sein kann.
Ja, er ist sehr, sehr offen. Er ist jemand, der auch gerne Dinge geteilt hat damals, und das war für mich als junger Trainer damals natürlich sehr wertvoll, und das habe ich definitiv sehr wertgeschätzt, dass er mir gegenüber so offen war. Ich hatte tatsächlich auch mal die Ehre, dann auch bei Tuchel reinzuschauen. Es war ähnlich, sehr, sehr offen, sehr wertschätzend, und das hat für meine Trainererfahrung nur positive Einflüsse hinterlassen.
Wenn ich so auf deinen Weg hier schaue, dann finde ich, also die Zahlen sind sowieso beeindruckend, das ist klar, aber irgendwie auch interessant, wie du jetzt in der ja immer noch kurzen Zeit als Cheftrainer schon so ein erkennbares Bild in diese Mannschaft mit reingegeben hast. Wir können das gleich vertiefen, weil die natürlich da auch Mitspracherecht hat. Aber höre ich dann richtig raus, dass du unterschiedliche Eindrücke hast von solchen Trainern und dein eigenes, so will ich Fußball spielen, dann für dich irgendwann, wann war dieses Wann kreiert hast?
Tatsächlich damals als Spieler bei Bayern München. Das war die prägendste Zeit für mich, weil du bei Bayern München immer den Ball hattest und immer die Spiele gewinnen musstest und am besten auch schön gewinnen musstest. Und das hat sich eingeprägt bei mir, dass ich jemand sein will, der mutig ist mit seinen Entscheidungen, der den Ball gerne hat, der mit dem Ball versucht, Lösungen zu finden und dann letztendlich auch das Fußballspiel als Veranstaltung sieht für die Fans, um ihnen auch etwas zu bieten. Und das hat sich bei mir sehr, sehr eingeprägt und ist dann mit den Erfahrungen, die ich hier als Co-Trainer machen durfte, mit den jeweiligen Rahmenbedingungen, die dann auch die Liga verlangt, hat sich dann auch wirklich meine Idee, sag ich mal, Monat für Monat, Jahr für Jahr dann auch weiterentwickelt. Aber die Basis, die DNA meiner Idee hat sich als Fußballspieler dann noch am meisten entwickelt, beziehungsweise ist da schon sehr einprägend gewesen.
Du warst Co-Trainer, hast also logischerweise schon einen wichtigen Job gehabt in diesem Verein, und dann wirst du Cheftrainer. Es ist dann auch den Verantwortlichen klar geworden, oh, das können wir mit dem jungen Kerl offensichtlich machen, und der Erfolg hat ihnen wie dir recht gegeben. Wie viel hast du verändert? Und wie viel war dann schon in deinem Kopf, ohne dass du jetzt einem Schulle auf die Füße treten wolltest und sagen wolltest, übrigens, man muss es eigentlich komplett anders machen, aber offensichtlich also es müssen ja Bilder im Kopf gewesen sein bei dir, dass man sagt, vielleicht ist das aber auch ein Ansatz, der diese Mannschaft weiterbringt.
Ich habe nur Kleinigkeiten verändert. Und ich habe angefangen, eigentlich im Kopf der Spieler, beziehungsweise das Mindset der Spieler zu bearbeiten. Was ich damit meine, ich habe gemerkt, dass die Spieler an ihrem Potenzial gezweifelt haben. Nicht nur individuell, sondern auch als Gruppe. Das heißt, mein erster Gedanke war, weg von diesen Zweiflern hin zu Gläubigen zu kommen. Und das hat viel Gespräche gebraucht, viel dann auch Stärken ihres Mindsets wieder hervorheben, was ihr Potenzial ist, was sie eigentlich drauf haben als Gruppe und auch als Individueller. Und der zweite Punkt war, ihnen Orientierung zu geben. Eine Orientierung, was wir damals, es war in der Winterpause, was wir damals in der Hinrunde gut gemacht haben, was wir schlecht gemacht haben und woran wir arbeiten wollen in den nächsten Wochen. Und dann hatten wir Glück, dass wir, damals war die WM in Katar im Winter, dass wir tatsächlich 5 bis 6 Wochen wieder Vorbereitungszeit hatten. Und das konnten wir gut nutzen und haben dann sofort dann auch wirklich uns an die inhaltliche Arbeit auf dem Platz gemacht. Aber groß habe ich am Anfang nichts verändert, sondern eher wirklich bewusst den Spielern etwas klar gemacht und das hat im Kopf angefangen.
Steht hier übrigens eine Frage als nächstes, ob du von dem Potenzial der Spieler, das sie jetzt dann zeigen, überrascht gewesen bist oder ob du immer wusstest, die haben das eigentlich. Das heißt, das können wir im Grunde streichen.
Ist beantwortet.
Ich war überzeugt, ja, dass sie das haben, aber dass sie das so schnell abrufen, das habe ich nicht erwartet, definitiv, aber gut, dass es so gelaufen ist.
Der Rollenwechsel ist ja interessant, weil man hört ja immer wieder, als Co-Trainer hat man einen etwas intimeren Zugang zur Mannschaft, da kommen sie auch manchmal zu dir, was sie eben dem Chef vielleicht so nicht verklickern würden. Wie hast du den Switch gemeistert?
Ich habe sehr schnell für mich ein Motto gefunden, dass ich dann, ich mich dann selbst gesehen habe und das habe ich dann als freundschaftliche Autorität beschrieben. Also immer noch auf einer Ebene mit ihnen zu sein, was das Menschliche angeht, sag ich mal, diese freundschaftliche Basis, aber trotzdem dann ihnen klar zu machen, dass ich jetzt derjenige bin, der harte Entscheidungen trifft. Und das habe ich ihnen sehr früh, sehr schnell auch versucht klar zu machen. Und dann halt viel sie auch mit reingeholt, also sie das auch spüren lassen, dass ich ihnen vertraue, dass ich sie wertschätze, dass wir immer noch diese Ebene von davor haben. Weil ich glaube, wenn du alles 180 Grad drehst, wenn du dich dann komplett anders
abschottest,
ne? Dann sagen sie ja, okay, wer ist jetzt der wirkliche Fabian? Ist jetzt der von davor oder ist es jetzt der gerade Cheftrainer ist? Und deshalb war es für mich immer wichtig, ihm gegenüber authentisch zu bleiben. Trotzdem war es auch wichtig für sie zu wissen, dass ich jetzt auch derjenige bin, der harte Entscheidungen trifft.
Das heißt, du würdest nicht sagen, dass man eine zu enge Beziehung zu Spielern haben kann? Ich überlege gerade, es kann halt einfach sein, dass ihr, jetzt läuft es gerade super, aber selbst in so einer Mannschaft kann es halt sein, dass da 2, 3 Spieler sind, mit denen man einen Vertrag nicht verlängert, mit denen es nicht weitergeht. Je enger die Beziehung, desto schwerer fällt es dir ja wahrscheinlich auch, sich von sowas zu lösen, weiterzudenken, eine Mannschaft trotzdem auch personell zu verbessern, weil logischerweise für jeden, der kommt, dann in der Regel auch einer gehen muss.
Das Spannende ist, dass ich tatsächlich jetzt in den letzten 1,5 Jahren dann auch immer mehr diese Beziehung weg vom Co-Trainer hin zum Cheftrainer entwickelt hat. Und je länger du Cheftrainer bist, umso mehr distanzierst du dich dann auch in gewisser Weise von Spielern jetzt im Vergleich als Co-Trainer. Und trotzdem bin ich jemand, der sehr kommunikativ ist mit den Spielern und sie auch mit einbezieht in Entscheidungen, ihnen auch viel Verantwortung gibt. Und dafür ist einfach wichtig, mit ihnen zu kommunizieren. Und das habe ich als Co-Trainer und jetzt auch als Cheftrainer gemacht. Und es heißt ja nicht, dass ich dann mit jedem ein freundschaftliches Verhältnis habe, sondern es ist eine belastbare Beziehung, die ich zu den Spielern aufgebaut habe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. In einer belastbaren Beziehung kannst du dir auch mal offen die Meinung sagen, ohne dass dann jemand aus dem Gespräch rausgeht und sagt, ja, was ist denn das für ein Idiot?
Ja. Ich finde übrigens, freundschaftliche Autorität ist ein Ansatz nach über 200 Folgen, den ich dir mal vorschlagen würde.
Aber du willst hoffentlich nicht sagen, dass du der autoritäre Teil jetzt bist.
Das diskutieren wir nachher noch raus.
Wir hatten das, glaube ich, auch mit Marco Rose, dass man dann trotzdem aber auch den schmalen Grat treffen muss, dass man dass es nicht zu viel ist, oder? Also du musst ja am Ende ja trotzdem schon der Ansagenmacher bleiben.
Aber ich glaube, das wissen sie und merken sie dann auch in den bestimmten Situationen.
Mhm. Wobei es, wenn es, also reden wir mal über das Taktische, da hast du besondere Ideen, zum Beispiel mit den Innenverteidigern, für diejenigen von euch, die jetzt noch nicht regelmäßig St. Pauli schauen.
Solltet ihr mal machen.
Da gibt es zum Beispiel im Spielaufbau immer wieder die Variante, dass einer der Innenverteidiger auf die Sechs vorschiebt. Ist das, also wenn wir jetzt einen Auge Wahl nehmen, ein Moment, wo du auch akzeptieren würdest, wenn beispielsweise er sagt, Coach, schöne Idee, aber das ist too much. Also ich fühle mich damit nicht wohl.
Dann war meine Überzeugungsarbeit nicht gut genug. Und ist gut, dass du es ansprichst, weil ich viel jemand bin, der mit dem Warum arbeitet. Also warum machen wir etwas? Und ich glaube, das ist das Entscheidende, wenn du es schaffst, die Macht der Ideen zu nutzen. Was ich damit meine, ist, dass du es schaffst, dass die Spieler davon überzeugt sind. Also letztendlich müssen die Spieler es auf dem Platz umsetzen. Und wenn sie den Mehrwert nicht erkennen, dann werden sie es wahrscheinlich langfristig nicht tun. Und deshalb musst du ihnen zum einen immer das Warum erklären. Warum macht es sie besser? Warum ist das für unser Spiel entscheidend? Und dann gehört zur ganzen Weite auch dazu, dass du Erfolgserlebnisse brauchst. Also als wir angefangen haben, so Fußball zu spielen, kann ich mich noch erinnern, da haben wir im ersten Spiel in Nürnberg gespielt. Das war mein allererstes Spiel und es war jetzt nicht so, dass wir da verdient gewonnen haben, sondern da gehört eine gewisse Portion Spielglück auch dazu und durch diese Erfolgserlebnisse, die wir dann hatten, haben wir uns dann auch ein gewisses Selbstvertrauen erarbeitet und dann haben sie gemerkt, ja, die Idee funktioniert und dann sind sie auch logischerweise der Idee gefolgt und deshalb versuche ich immer, ihnen das Warum zu erklären, warum sie besser werden, das ist auch immer sehr, sehr entscheidend, dass die Spieler verstehen und am Ende sind das alles Egoisten, die wahrscheinlich auch viel auf sich gucken und deshalb geht es auch darum, sie besser zu machen, das ist auch mein Anspruch beziehungsweise meines Trainersteams, sie besser werden zu lassen, aber trotzdem musst du am Ende dann eine klare Idee haben, anders kannst du ihnen wahrscheinlich gar nicht vermitteln.
Ich habe mich mal nicht so intensiv, wie du das tun würdest, aber mit einem Trainer intensiv unterhalten, der mir, ist schon ein paar Jahre her, gesagt hat, ich hätte noch die und die und die Idee, aber das wäre zu viel für die Mannschaft. So, und du bist ja auch jemand, also du beschäftigst dich extrem viel mit Fußball. Wie viel ist es tatsächlich so, sind da noch viele Ideen in deinem Köcher, bei denen du sagst, okay, so geil sich das hier schon entwickelt hat, so weit diese Mannschaft ist, aber alles kann ich jetzt auch nicht machen?
Ja, wir hatten tatsächlich letztens erst ein Gespräch, es war vor 3-4 Wochen, als dann ein Spieler zu mir gekommen ist und das meine ich dann auch mit belastbaren Beziehungen, der dann zu mir meint, okay, das war jetzt too much, es waren jetzt zu viele Ideen in der letzten Zeit und dann haben wir als Motto gesagt, dass wir da back to the roots wollen und ich glaube, das ist immer wichtig, was macht dich stark, was hat dich stark gemacht als Mannschaft, was hat dich, oder welche Faktoren waren entscheidend, dass du jetzt da bist, wo du bist und die immer wieder als Basis zu erkennen, ist glaube ich sehr, sehr wichtig und dann kannst du punktuell immer wieder neue Ideen einstreuen, aber zu viel soll es auch nicht sein, habe ich dann auch gemerkt.
Aber Fabi, ich kann dir sagen, ich habe auch viele Ideen für diesen Podcast, aber ich muss halt auch mit dem da arbeiten und deswegen muss ich ein paar Sachen in der Schublade lassen.
Das ist ja gleich meine freundschaftliche Autorität.
sag mal, bist du ein geduldiger Mensch?
Nein.
Das überrascht mich jetzt nicht.
Bis zu Phase 3 ist das.
Ich hatte das Thema gerade schon ein, zwei Mal auch mit anderen Trainern. Das ist eigentlich eine Tugend, die ihr braucht. Aber um dann irgendwie erfolgreicher Profitrainer zu sein, kann man irgendwie gleichzeitig auch nicht geduldig sein, oder?
Also wenn du mich jetzt nach Schwächen fragen würdest, dann wäre wahrscheinlich Geduld bzw. Ungeduld einer meiner größten Schwächen. Trotzdem sollten wir zwischen all den ganzen Ergebnissen oder Ergebnisbewertungen, unter denen wir letztendlich stehen als Trainer, unser Job wird Woche für Woche neu bewertet, sollten wir immer den Prozess in den Vordergrund stellen. Und deshalb bin ich auch jemand, der sehr prozessorientiert arbeitet. Ich meine damit, dass wir uns darauf konzentrieren, was wir beeinflussen können, was meine Spieler beeinflussen können. Und wenn du mit Ergebniszielen arbeitest, dann hast du so viele unbeeinflussbare Faktoren in diesen Zielen drin, die dich eventuell unter Druck setzen können. Wenn du aber mit Handlungszielen arbeitest, dann wissen die Spieler, okay, ich kann das beeinflussen. Und dann kannst du ihnen auf Basis dieser Handlungsziele gegenüber auch sehr, sehr fordernd sein. Und das versuche ich auch. Und deshalb stelle ich nie das Ergebnis in den Vordergrund, sondern immer die Art und Weise, wie es zustande kommt und wie wir dann auch letztendlich Fußball gespielt haben.
Aber es ist schon interessant, weil auch wenn ich kenne auch ein paar Basketballtrainer, ich habe manchmal bei manchen Trainern so die haben so diese, die erliegen so der Illusion, dass sie alles kontrollieren können, und davon muss man sich lösen, ne?
Ja, ich glaube, das Kontrollierbare musst du versuchen zu kontrollieren, und das Unkontrollierbare, da musst du versuchen, Antworten zu finden. Mhm.
Weil du ja auch häufig darüber sprichst, dass deine Spieler auch Fehler machen dürfen, dass sie das auch sollen. Da kommen wir an den Punkt, worüber du gerade gesprochen hast. Irgendwann können es auch mal zu viele Fehler sein, ne? Und dann irgendwann wird man doch am Ergebnis wieder gemessen. Also
natürlich sage ich, sie dürfen Fehler machen. Aber trotzdem will ich, dass sie aus ihren Fehlern lernen, dass sie die Fehler, die sie gemacht haben, nicht wiederholen. Ja. Das ist definitiv unser Anspruch. Aber, und das betone ich auch ganz klar, unsere Spielweise ist letztendlich so, dass du in gewissen Phasen auch Fehler machst. Trotzdem ist, da kommen wir wieder zum Verein FC St. Pauli, der Weg so, dass wir versuchen, Spieler auszubilden. Wir versuchen, Spieler zu entwickeln. Wir versuchen, dass sie mit uns den Weg nach oben gehen. Und ich bin überzeugt, dass die Spieler sich nur entwickeln, wenn sie den Ball am Fuß haben. Wenn sie schaffen, in engsten Räumen unter Zeitdruck, unter Gegnerdruck dann noch Lösungen zu finden, dann entwickeln sie sich als Spieler, und deshalb ist das unser Weg und unsere Idee des Fußballs, und die werde ich auch weiterhin verfolgen, mit dem Anspruch, die Fehler, die sie gemacht haben, nicht zu wiederholen.
Aber so ungeduldig klingt er gar nicht.
Warten wir auf das nächste Spiel. Das ist übrigens einer meiner Lieblingssätze von dir. Ich fasse den mal grob zusammen. Lieber ist es dir, dass alle 11 Spieler einen Fehler gemeinsam machen, als dass jeder irgendwas Unterschiedliches macht, vielleicht ein bisschen richtiger, mal ein bisschen falscher. So, das ist, geht dann in dieselbe Stoßrichtung. Ne?
Ja, das ist mir sehr wichtig, dass sie connected sind, sage ich immer zu ihnen, dass sie, und das ist mir als Trainer enorm wichtig, eine klare Positionierung auf dem Feld haben. Bestimmte Räume müssen immer besetzt sein bei uns. Wer in den Räumen positioniert ist, ist dann zweitrangig, aber die bestimmten Räume müssen besetzt sein, und wenn dann einer das nicht befolgt, dann wird die Idee nicht funktionieren.
Sag mal, du bist im Süden groß geworden. Ist dein enger Freundeskreis, abgesehen von der Familie, auch immer noch da? Also ist
ja.
Mal so ganz grob, was sind das für Leute? Redest du mit denen dann auch mit Pfeffer und Salzstreuer über Fußball, oder sind das Leute, die teilweise auch wirklich ganz woanders herkommen und wo dein Job hier gar nicht Thema ist?
Tatsächlich sehr unterschiedlich.
Ja.
Ich habe enge Vertraute, mit denen ich mich über Fußball unterhalte, über meine Wirkung auf und auch neben dem Platz, beziehungsweise meine Verhaltensweise an der Seitenlinie, meine Wirkung in der Öffentlichkeit, weil mir es einfach auch sehr wichtig ist, dass ich mich da weiterentwickle, dass ich nicht stagniere, dass ich mich als Mensch, als Persönlichkeit auch weiterentwickle, und da muss man dann auch einfach ehrlich mit sich sein, und da habe ich einfach zwei, drei Vertraute, die das auch sind. Auf der anderen Seite habe ich aber auch Freunde, die dann nach 5 Minuten eines Gesprächs sagen, wo es dann noch um Fußball geht, ja, jetzt lass doch mal über was anderes sprechen. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil Fußball ist letztlich auch meine Leidenschaft, aber es gibt im Leben und in der heutigen Gesellschaft auch wichtigere Themen, und deshalb bin ich auch froh, solche Freunde zu haben.
Fehlen die dir, die jetzt im Süden sind und die du jetzt weniger oft siehst?
Definitiv. Also ich bin jemand, der gerne mit Freunden ist, der gerne mit ihnen auch Erinnerungen hat, miteinander Dinge unternimmt, und deshalb fehlen sie mir, ja.
Bei Benny weiß das, in meinem Freundeskreis gibt es durchaus auch Leute, die ich mir dahingehend zum Vorbild nehme, dass sie ganz anderen Lebensmittelpunkt haben. Also einer meiner besten Freunde hat jetzt nicht so Karrierefokus wie ich zum Beispiel, wie obviously du auch. Und ich denke dann, ach krass, und da ist sehr, also da sind andere Themen, da ist halt, und wie geht's dir so? Einer zum Beispiel sagt, yo, ich bin jetzt gerade in der Kreisliga B von da nach da gewechselt, aber läuft gut mit dem neuen Trainer. Und ich meine, gut, da sind wir sogar auch beim Fußball, aber es kann halt auch was völlig anderes sein, natürlich Familie und so weiter. Ich finde das insofern interessant, weil ich selber nicht so richtig gut darin bin, mich auch mal komplett rauszunehmen. Das Besondere an einem Job, wenn du jetzt von der Leidenschaft sprichst, wie jetzt deinem, wie jetzt auch bei uns, auch in diesem Sportkosmos, ist ja, dass sich vieles irgendwie nach Passion anfühlt und Wahnsinn, also fast irgendwie dann auch halb wie ein Hobby, weil Fußball gucken, ne, sich extrem damit beschäftigen, haben wir schon als Kinder gemacht. Auf der anderen Seite ist eben auch eine Gefahr, die vielleicht andere Freunde, die damit nichts zu tun haben, nicht haben, dass in dir maximal eine leise Stimme ist, die sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt muss man was anderes. So, musst du dich zwingen, auch mal komplett rauszugehen, mal nicht über Fußball nachzudenken?
Ja, tatsächlich. Auch in den Pausen ist es so, dass ich einfach sehr, sehr gerne Fußball schaue und ich sehe das auch gar nicht als Qual dann an oder als Belastung für mich, sondern ich kann erzählen, dass ich jetzt in der Winterpause mit Freunden in England unterwegs war und mir gefühlt jeden Tag ein anderes Spiel angeschaut habe. Und das war für mich, war das eine wunderschöne Zeit, weil ich unter Freunden war und mit ihnen Fußball geschaut habe. Und das war für mich Erholung ohne Ende. Und deshalb ist es für mich keine Qual und ich will mich auch gar nicht dazu zwingen, komplett gar nicht über Fußball zu reden. Aber was ich sagen will, ist, dass es auch schön ist, mal über andere Themen zu sprechen. Und ist auch schön, eine große Familie zu haben, wo dann auch andere Themen wichtig sind, weil du auch Geschwister hast, denen du auch natürlich oder ihren Weg auch verfolgst, wo du auch hinterher bist, wo du auch gewisserweise einfach stolz bist, was sie durchmachen. Und es sind ganz andere Bereiche. Und das ist nicht nur Fußball. Natürlich habe ich jetzt einen Job, der stark in der Öffentlichkeit ist. Aber es gibt auch andere Jobs, die sehr, sehr wichtig sind und die mit genauso viel Leidenschaft gemacht werden müssen. Und das sehe ich bei meinen Geschwistern, das sehe ich bei meinen Eltern, die ja mit voller Leidenschaft ihrer Arbeit hinterhergehen, die weit weniger Aufmerksamkeit bekommen als ich. Und deshalb ist das für mich auch extrem schön zu sehen und einfach auch was Besonderes.
Ist das ist so ein Fabian Hürzeler in einem englischen Stadion dann ein klassischer Stadiongänger? Guckst du 10% weniger auf Verschiebung und so weiter, sondern da wird ein bisschen mehr Quatsch geredet, auch mal ein bisschen gepöbelt und so?
Komm, sag ja. Ja gut, kommt drauf an, was getrunken wird während des Spiels. Ist eine Mischung.
Okay,
ist eine Mischung aus beidem tatsächlich. Also es wird viel Blödsinn geredet, das kann ich verraten. Sehr viel Blödsinn, kommt natürlich auch drauf an, mit wem du dann Fußball schaust. Aber es wird dann auch mal ganz kurz mal was Taktisches besprochen.
Ja, das ist doch gut. Das klingt gesund.
Total. Da brauchen wir jetzt natürlich von dir einen kurzen Insider-Tipp. Ich weiß nicht genau, was du alles für Stadien da besucht hast, aber kannst du sagen, was ein Highlight für dich gewesen ist?
Ein Highlight war tatsächlich Brighton.
Ja.
Brighton gegen Tottenham. Es ist wahrscheinlich auch nicht so unbekannt, dass ich definitiv auch Fan bin von Brighton, von De Serbi, auch die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt. Das ist für mich sehr imponierend. Dann war ich bei City. Ist auch für mich einfach ein sehr, sehr schöner Fußball und sehr schön anzusehen, was dann auch Pep Guardiola mit seinem Team macht. Und das sind für mich sehr schöne Ereignisse, ja.
Da lächeln die Brighton-Fans. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele unseren Podcast hören, aber dass du erst Brighton nennst und dann Man City spielt auch ganz gut.
Für mich ist immer eine Mannschaft, die oder ein Trainer, der mit wenig viel erreicht hat. Und Brighton ist jetzt nicht die Mannschaft, die am meisten Geld investiert, beziehungsweise die jetzt nicht den finanziellen Rahmen wie andere Premier League Clubs haben. Und trotzdem holen sie aus ihrem Kader sehr, sehr viel raus und spielen sehr mutigen, sehr aktiven Fußball und das etwas, womit ich mich total identifizieren kann.
Grüße gehen raus an Sebastian Hoeneß, habe ich mich gerade so ein bisschen daran erinnern dürfen. Ja?
Weiß ich auch, dass er da war, haben wir auch kurz drüber gesprochen.
Ach so, der war auch da, ich meinte jetzt, wie du so De Serbi beschrieben hast und aus wenig viel also, machen und so, ja?
Ja, ich weiß, dass er auch Fan davon ist, weil man sieht es ja auch an seiner Spielweise, ob jetzt da war, weiß ich gar nicht, aber trotzdem, es sind Ähnlichkeiten, es sind Parallelen vom Stuttgart-Spiel zum Brighton-Spiel zu erkennen und ich meine es zu erahnen, wo es herkommt.
Ist es, also Brighton hat, also ich weiß gar nicht, ob bekannt ist, ob wer so der Serbis Vorbilder waren für die Art und Weise, wie er Fußball spielen lässt, denn es ist besonders, und da gibt es Parallelen zu euch, da gibt es Parallelen zum VfB, dass man auch Lust hat zu zocken, dass man auch den Gegner mal lockt, dass man in den Druck reinspielt. Also all die Sachen, die wir jetzt nicht vertiefen müssen. Gehe ich richtig in der Einschätzung, beziehungsweise gehst du mit, dass der Fußball in Deutschland sich gerade, was diese Tendenz angeht, sehr verändert? Also wenn wir über Mannschaften wie Leverkusen, Stuttgart reden, aber natürlich auch euch?
Ich hoffe es, dass es in diese Richtung geht. Aber letztendlich liegt das natürlich auch an den Trainern beziehungsweise an den jeweiligen Philosophien. Und ich weiß nicht von jedem Trainer seine Philosophie. Also das Entscheidende ist, dass du dir selbst treu bist und nicht versuchst, alles über den Haufen zu werfen, nur weil die Idee so schön ist oder die Art und Weise so schön ist. Und meine Vision des Fußballs war immer schon geprägt, mit Ball Lösungen zu finden und ein gewisses Netz aufzubauen mit dem Ball, also enge Abstände zueinander. Und deshalb habe ich natürlich diese Spiele auch angeguckt und viele Parallelen zu meiner Idee auch gesehen, und dann kannst du gewisse Elemente auch rausziehen. Und ich hoffe es, dass im deutschen Fußball diese Ideen immer mehr zu sehen sind, weil sie den Fußball einfach attraktiver machen, weil sie mit dieser Idee, das sieht man auch bei Stuttgart, sehr gut, es schaffen, gegen tiefstehende Gegner Lösungen zu finden, gegen hochpressenden Gegner Lösungen zu finden und in einer Art und Weise, die nicht zufallbasierend ist, sondern aus einer klaren Struktur. Und das macht den Fußball für mich attraktiver und wahrscheinlich auch für die Fans. Und dann, wenn es dazu noch erfolgreich ist, dann ist es eine optimale Mischung.
Das ist der Punkt, ne? Also wir haben in den letzten Jahren, wir machen den Podcast jetzt schon ein bisschen, teilweise musste man außer den Bayern mit der Lupe nach Ballbesitzteams suchen in der Bundesliga. Die sich's getraut haben dann häufig in so vielen Spielen von zweite Bälle Gegnern und Pressing-Gegnern auf die Mütze gekriegt, dass sie irgendwann wieder davon verabschiedet haben. Und jetzt ist es endlich erfolgreich. So, ja, gucken wir auf euch, gucken wir auf Leverkusen, gucken wir auf Stuttgart, und wir wünschen uns das auch, ne? Also es ist ja kein Geheimnis.
Weil man den Faktor Zufall kleiner macht. Das ist schon ein Anspruch.
Der Faktor Zufall, der wird immer eine Rolle spielen.
Ja.
Trotzdem muss der
Anspruch
sein. Sonst
wäre es übrigens ja auch für einen Fan langweilig.
Ja, das ist ja auch langweilig. Trotzdem muss der Anspruch, ist auch mein Anspruch, so gut zu sein, dass du die externen Faktoren, und darunter meine ich die Zuschauer, den Zufall, aber auch den Schiedsrichter, dass du so gut Fußball spielst, dass du die externen Faktoren nicht brauchst, beziehungsweise dass die externen Faktoren dein Spiel nicht beeinflussen können.
Mhm. Kann ich dich selber zitieren nach dem Spiel am Samstag, als es dann auch um Schiedsrichterentscheidungen ging?
Gesagt, das stimmt, ja.
Man muss so gut sein, dass der Schiedsrichter eben gar nicht zum Faktor wird. So.
Das haben wir nicht geschafft.
Ist in dem Fall nicht gelungen, ja. Ja. Aber er arbeitet weiter dran. Ja.
Ich habe hier auf unserer Liste, jetzt waren wir schön alle in unserer Comfortzone, reden gerne über Fußball, über Philosophien und so weiter und so fort. Ein bisschen was haben wir auch noch abzuarbeiten hier. Da steht das Wort Vertragsverlängerung auf meiner Liste drauf. Da gab es keinen Faktor Zufall, dass das dann jetzt so vonstatten gegangen ist. Warum hat sich das so gezogen? Warum war das zum Beispiel nicht schon vor der Saison ein erledigtes Thema?
Das ist eine gute Frage, mit der ich jetzt noch nicht so konfrontiert wurde, warum es sich so gezogen hat. Gut Ding will Weile haben, sage ich immer dazu.
Ja. Okay.
Ja. Nein, also man hätte ja rein theoretisch nach einem halben Jahr, wie du es mit der Mannschaft absolviert hast, auch schon in der Sommerpause überlegen können, jo, dann verlängern wir direkt da schon einmal deinen Kontrakt, der dann wahrscheinlich auch finanziell direkt aufgebessert worden wäre. Oder hättest du da keinen Bock drauf gehabt zu dem Zeitpunkt?
Doch, prinzipiell habe ich sehr, sehr viel Bock auf den Verein. Und ich habe da immer so ein Beispiel, mir geht es auch sehr, sehr viel um Wertschätzung. Also ich bringe immer das Beispiel, eine Flasche Wasser kostet im Lebensmittelladen 1 Euro, im Fitnessstudio 2 Euro, im Kino kostet 3 Euro, meinetwegen im Flugzeug 6 Euro. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier 6 Euro wert bin, und die Wertschätzung ist einfach extrem hoch, und das spüre ich einfach, und deshalb habe ich einfach sehr, sehr viel Lust auf den Verein. Es ist ein besonderer Verein mit tollen Fans, mit einer Mannschaft, die sehr, sehr lernwillig ist, die tolle Charaktere sind. Habe ich so in der Art und Weise, jetzt bin ich zwar ein junger Mensch, aber ich würde sagen, kein junger Trainer mehr noch nicht erlebt. Und deshalb macht es mir eine große Freude hier und auch einfach die gegenseitige Wertschätzung ist extrem hoch und mit den sportlichen Verantwortlichen.
Das war auch seit Giovanni Trapattoni das schönste Flaschenzitat, das ich von einem Fußballtrainer gehört habe.
Und vor allem war es ein positives.
Flasche voll hat er nicht gesagt. Aber.
Und die Perspektive Bundesliga zahlt da, glaube ich, auch noch ein bisschen drauf ein, das mit den Jungs zu erreichen. Ich habe gerade nochmal in euer Restprogramm reingeguckt, da sind schon noch ein paar wilde Spiele dabei in Hannover gegen Rostock. Beim HSV und gegen Osnabrück, also ein bisschen im Norden entscheidet sich's für euch.
Ja, ich betone immer wieder, die Liga ist unfassbar ausgeglichen und jeder kann jeden schlagen. Du musst immer das Momentum auf deiner Seite haben, du musst immer erstmal Fußball arbeiten, um dann auch letztendlich erfolgreich zu sein und man sieht es jetzt auch wieder an Osnabrück. Die waren im Winter so gut wie abgeschlagen und sind jetzt wieder dran. Und das macht die Liga so attraktiv, so spannend, so ausgeglichen. Und deshalb, es ist noch nichts entschieden. Und wir müssen weiter hart arbeiten, gut Fußball spielen.
Und Fragen, beziehungsweise auch wahrscheinlich interne Gedanken innerhalb der Mannschaft mit, wann könnte es soweit sein, lässt du nicht zu?
Tatsächlich gar nicht, weil ich immer wieder vor der Mannschaft auch stehe und Dinge anspreche, die wir gut machen, die wir schlecht machen. Wir befinden uns immer in der Handlungsebene und natürlich kommen die Gedanken mal hoch. Das ist ja ganz, ganz menschlich, dass du mal kurz einen Gedanke daran verschwendest, wann könnten wir aufsteigen? Haben wir jetzt die Chance aufzusteigen? Das sind Gedanken, die immer wieder hochkommen, aber bei mir sind sie relativ schnell wieder weg, weil ich sofort wieder in der Handlungsebene bin und das versuche ich auch gegenüber meinen Spielern zu vermitteln. Und sie immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir noch 6 Spiele zu gehen haben und in diesen 6 Spielen können wir besser werden. Wir können uns in diesen 6 Wochen weiterentwickeln und das muss der Anspruch sein von jedem Einzelnen. Und deshalb, glaube ich, kommen auch bei Ihnen manchmal die Gedanken hoch, aber ich versuche sie durch den Fokus, den ich setze, wieder schnell davon abzubringen.
Da sind wir zum Ende nochmal beim Thema Entwicklung angekommen. Ne? Das, was dann einprägendes ist für das, was dich hier ausmacht und was die Mannschaft ausmacht über die letzten so erfolgreichen Monate. Viel Erfolg für die nächsten Wochen.
Vielen Dank.
Also wir sind ja optimistisch, ne? Wir können das. Wir können uns aber auch mit den Bildern, die dann hier wahrscheinlich zu sehen sind, beschäftigen. Deswegen spielt hier nicht
haben wir dir gegenüber. Viel Erfolg, vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst. Millerntor in der Bundesliga könnte man schon mal wieder machen. Ja, schon okay. Fabi, danke dir.
Ja, danke. Hat mich sehr gefreut.
Ich halte mal fest, wir sind mittlerweile wieder in der Casa de Schlüter angekommen, wie man hier in Hamburg sagt. Beeindruckender Typ, sehr interessanter Typ, das hat, hat Spaß gemacht. Ja, Fabian Hürzler war auch dabei, ich meine natürlich schlecht. Aber wir sind auf dem Rückweg auch nochmal über den Dom und wir sind ja aber jetzt auf dem Rückweg war da ja wirklich schon richtig, da war ja Rummelage angesagt.
Und du hast mir gesagt, du bist Rummelfan.
Ich bin wieder eine Sache, die ich
über dich gelernt habe.
Ich mag das. Meine Lieblingsspielbude, habe ich dir vorhin auch verraten, ist das sogenannte Pferderennen, wo man ein Pferd, also da sind so 6 Pferde untereinander und die bewegt man in unterschiedlichen Abständen, indem man einen Ball, eine angeschrägte Schräge, die ist angeschrägt, die Schräge,
dann ist die nochmal schräger, ne?
hochbuxiert. Und da sind so verschiedene Löcher und die haben verschiedene Wertigkeiten. Also wer das nicht kennt, Schütti hat sofort gesagt, ah ja, Pferderennen, das ist da sogar mal etwas, ich würde, glaube ich, gerne, wie lange brauche ich denn noch, bis ich 40 bin? Dieses Jahr werde ich 36, also zu meinem 40. Geburtstag will ich so ein Pferderennen-Ding mir ausleihen. Ich habe sogar schon mal geguckt, ist ganz schön teuer.
Es gibt doch in Leipzig, daran die erinnere ich mich aus meiner, ich habe was anderes im Kopf. So. Ich erinnere mich aus meiner Leipziger Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, wie mittlerweile der ein oder andere vielleicht mal gehört hat in diesem Podcast. Da ist so eine Pferderennbahn.
Ja.
Gar nicht so weit weg von da, wo ich damals gewohnt. Ja. Genau, warst du da mal? Weil es ist irgendwie lustig, dass du auf das nachgemachte Pferderennen sehr abfährst, aber wahrscheinlich selber nie bei einem richtigen Pferderennen
warst. Nee, war ich nicht. Das ist ein Skandal. Ich war schon aber auf dieser Rennbahn, weil da ist Sommerkino. Also ich habe mir da schon diverse Filme unter freiem Himmel angeguckt, aber ich war noch nie, das stimmt eigentlich. Das muss ich jetzt mal, danke Alexander, jetzt beginnt das schöne Wetter. Jetzt werde ich es nochmal vor. Rennbahn.
Bis hierhin halten wir fest, du stehst einfach auf Plagiate und Benny Zander, real, ist woanders.
Bundesliga?
Ja.
Ich habe heute ein bisschen, ich habe meine Notizen auf dem Handy. Das kann gut oder schlecht sein, das werden wir gleich mal rausfinden.
Ich habe es tatsächlich auch gerade eben, obwohl du es mir vorher gesagt hast, als unsympathischen Affront, also sympathischer Affront, oh Gott, Mehrzahl, Affronti.
Air France.
Lustiger werden. Mhm. Wahrgenommen, dass du auf dein Handy schaust und dann ist mir jetzt erst aufgefallen, ja, dass du weiterarbeiten willst und nicht nebenbei mit irgendwem schreibst, während du Podcast machst. Wenn es irgendwann so weit kommt, sollten wir übrigens auch aufhören. Also, ja, nee, lass quatschen über Leverkusen. Ich muss ganz kurz noch
einmal kurz Instagram checken. Ja. Wie machen wir es? Chronologisch, du darfst dir was wünschen. Wir können oben anfangen, wir können unten anfangen, wir können chronologisch den Spieltag durchgehen.
Lass uns anfangen mit den beiden Spielen, die die Tabelle da ganz oben bestimmt haben an diesem Spieltag. Zeitgleich haben Leverkusen und Berlin gegeneinander gespielt, Union zu Hause gegen Bayern 04 und Heidenheim gegen den FC Bayern München.
Aber in diesen Komplex würde ich dann schon auch noch gerne Dortmund gegen Stuttgart mit reinkippen, denn wenn du auf die Tabelle guckst, macht es das ja irgendwie doppelt und dreifach interessant.
Ich würde dir vorschlagen, dass wir erst einmal über Bayern und Leverkusen reden und dann kommen wir, wie es chronologisch auch stattgefunden hat, zu Stuttgart.
Ich mache nur die Spotify-Umfrage unter der letzten Folge schon mal mit auf. Das passt nämlich thematisch hervorragend. Also, Leverkusen gewinnt gegen Union Berlin mit 1:0. Es war jetzt keine überragende Leverkusener Leistung. Sie hatten Möglichkeiten. Grimaldo, glaube ich, die größte. Ein paar Mal Renault, der für Union pariert hat, einige gute Paraden hatte. Dann diese gelb-rote Karte von Robin Gosens, die unter dem Prädikat einfach unnötig abzustempeln ist, dann, ne? So an der Grundlinie gelb vorbelastet. Ja. Sehr, sehr, sehr ärgerlich aus Union-Sicht, wenn du da schon halt immer noch das 0-0 gegen Leverkusen hältst und die jetzt nicht den Übertag hatten.
Leverkusen ist, das ist jetzt eine ganz unpopular Opinion erstmal, aber ich habe sie oft genug gelobt, Leverkusen ist nicht mehr so gut wie noch vor einigen Wochen. Sie gewinnen aber die Spiele noch und das macht es dann eben auch irgendwie besonders. Also es ist alles ein bisschen mühseliger.
Kalkulierte Dominanz, kann man das so sagen? Also wir hatten ja Jonas Hofmann
da. Ich glaube, sie würden gerne noch ein bisschen frischer spielen, ein bisschen freier spielen. Das habe ich jetzt auch verpasst, Jonas zu fragen. Da bekomme ich dann vielleicht am Sonntag die Chance zu. Das ist auch super. Das wäre so eine Toni Kroos-Frage.
Okay, in die Meisterfeier.
Warum fällt es euch aktuell so schwer, Spiele zu gewinnen?
Warum war es so schwer?
wir können mal sammeln, wie viel gebt ihr mir, dass ich diese Frage in die Meisterfeier stelle. Ich meine das ja auch gar nicht so negativ, weil es ja so natürlich ist, dass du nicht komplett durch die Saison durchrauscht, was den Fußball angeht. Sie rauschen aber eben weiter ungeschlagen durch diese Saison, weil, Würz, du hast es gesagt, das Tor des Tages macht. Schwierige Schiedsrichterentscheidung in dem Zusammenhang, weil es zwar einen auf VAR-Untersuchung Handelfmeter gegeben hat, aber eine absolut unverständliche nicht-rote Karte, wenn das so richtig zu formulieren
Kein
ist.
Kein Platzverweis für Christopher Trimmel, der selber gesagt hat, er hatte Glück, Zitat, der Schiri meinte, sie waren sich nicht sicher, ob der Ball reingegangen wäre, nur dann wäre es rot. Und es ist aber, das haben auch die Kicker-Kollegen nochmal rausgesucht, das ist laut Regelwerk einfach falsch, weil im Regelwerk steht, wenn ein Spieler, Zitat, ein Tor oder eine offensichtliche Torchance des Gegners durch ein Handspielvergehen vereitelt, wird er unabhängig vom Ort des Vergehens des Feldes verwiesen, mit Ausnahme des Torhüters natürlich. Also der Ball muss noch nicht mal zwingend zu 100 Millionen % auf den Kasten kommen, was er, glaube ich, aber...
Genau, das kommt noch dazu. Wäre. Also ich meine, er fälscht den Ball nach außen ab und der geht dann in den Pfosten. Was wäre dann ohne Abfälschen passiert? Das kriege sogar ich von der Logik her noch nachvollzogen.
Irgendwie kurios auf jeden Fall, dass der da, also der war selber total überrascht, dass er auf dem Feld bleiben durfte.
Es ist nichts passiert, denn sowas kann auch komisch laufen. Also jetzt zum Beispiel beim St. Pauli-Spiel gibt es einen Nicht-Elfmeter, wir haben es jetzt nicht nochmal breit getreten, aber einen Nicht-Elfmeter für St. Pauli und danach dann eine gelb-rote Karte für Hauke Wahl. Das haben wir ja gerade eben im Gespräch mit Fabian angedeutet. Es ist dann blöd, wenn es für einen Schiedsrichter so läuft, dass eine kritische Entscheidung, eine mögliche Fehlentscheidung dann umso heftiger wird, weil danach dann noch was Entscheidendes passiert. Wir erinnern uns an das Ding von Wimmer vor ein paar Wochen, als er rot bekommt wegen vermeintlicher Notbremse, unserer Meinung nach auch eine klare Fehlentscheidung und dann geht auch noch der Freistoß abgefälscht rein, der im Anschluss stattgefunden hat. Das macht die Entscheidung ja nicht falscher oder richtiger, aber irgendwie halt dann doch nochmal dover, sagt man, glaube ich. Insofern schwierig. Ich finde in letzter Zeit, und wir sind ja eigentlich die Schiri-Versteher, keine guten Leistungen. Also natürlich immer noch irgendwie nicht in den großen Brei zu packen, aber zu viele Fehlentscheidungen, die wirklich so klar Fehlentscheidungen
sind. Zu wenig nachvollziehbare auch Erklärungen teilweise von solchen Entscheidungen. Stimmt. Lass uns zu Wirtz nochmal kurz kommen. Der ist jetzt der einzige Spieler in den Top 5 Ligen, der 14 Tore und 14 Assists hat. Also das ist wirklich außergewöhnlich. Und Leverkusen, wir müssen jetzt langsam mal gucken, ob sie vielleicht...
Gibt es welche, die mehr haben? Oder, also es ist dann
mindestens.
Auch der Top.
Ach, okay. Mindestens.
Ja, mindestens. Man weiß nie bei deinen Statistiken. Also wenn Freddy Tabbe das vorliest, dann vertraue ich mir.
41. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage für Leverkusen. Jetzt müssen wir auf den Rekord gucken. Der steht bei 43 Spielen. Juve 2-11, 2-12, wenn wir die großen 5 Ligen hernehmen. Den werden sie, oder gibt es ausgerechnet gegen Bremen dann plötzlich
ja,
doch den?
Ja, naja, ist nicht vorstellbar, aber klar, kann alles passieren. Guck auf die vergangene Saison mit Borussia Dortmund, dass die dann nach super Rückrunde ausgerechnet dieses entscheidende letzte Spiel verlieren. Das war schon krass, aber es ist ja ein anderer Druck, wenn du halt weißt, gewinnen wir das Ding heute, gibt es die Party. Gewinnen wir das Ding, aber eben nicht, gibt es die Party nächste, übernächste oder überübernächste Woche. Also es ist schwer vorstellbar. Danach gegen Dortmund, wir hatten noch getippt und ich glaube, ich hatte Dortmund gesagt, du hattest eine Woche später.
Nee, warte mal, was ist das Spiel danach? Nee. Ich muss einmal schauen.
Leverkusen-Stuttgart war ja schon. Ich glaube, du hast.
Doch, dann ist Leverkusen-Stuttgart. Du hast das nur im Kopf, weil das im Pokal auch nochmal war.
Ja, stimmt, ja. Richtig.
Ich sagte ja. Stuttgart, ja.
Ja. Gucken wir uns an. Und warum ist das möglich? Weil der FC Bayern München einen 2-Tore-Vorsprung verspielt. Das Ganze im wunderbaren Heidenheim. Hast du mitgekriegt, ne? Neues Innenverteidiger-Duo. Das spricht jetzt auch für die wechselhafte Saison beim FC Bayern, nachdem wir vergangene Woche noch auf die Ausstellung bei den wichtigen Spielen, Niederlage gegen Dortmund, man erinnert sich, geguckt hatten und da eben gesagt hatten, jo, irgendwie überraschend, dass jetzt Dyer und De Ligt Stammformation ist, gibt es jetzt den Kompletttausch mit Upamecano und Minche.
Drehst du Thomas Tuchel daraus einen Strick? Es gibt ja Leute, die jetzt sagen, wie kann er die beiden, die er jetzt wahrscheinlich für Arsenal geschont hat, da auf die Bank setzen? Sie hätten doch noch eine kleine Chance auf die Meisterschaft gehabt. Ich weiß nicht, also natürlich ist es jetzt nicht so, wie das Spiel dann gelaufen ist, wieder mal doppelt und dreifach undankbar. Erinnerst du dich, dass du mir letzte Woche gesagt hast, guck mal, das Tor fällt nicht, wenn du das Tempo von den beiden drauf hast. Mhm. Jetzt haben wir wieder Gegentore, wo du siehst, was aber auch mal passieren kann, wenn du sie drauf hast. Mhm. Also wieder
Wobei,
genau.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man ja sagen, wenn man guckt, was Heidenheim in der Offensive macht, dann kann man auch nachvollziehen, dass man auf Tempo setzt.
Absolut. Deswegen, ne? Das war ja, das implizierte meine Frage ja gerade so ein bisschen. Mhm. Ist das jetzt wirklich so ein Riesenskandal? Natürlich fliegt dir das als Trainer nachher um die Ohren, wenn du das Spiel verlierst.
Nee, ich habe ja nur gesagt, dass es sinnbildlich ist für dieses so wenig Konstante, will das gar nicht beim Trainer festmachen, der für mich übrigens wieder in der Pressekonferenz einen Satz gesagt hat. Ich finde den einfach so besonders. In seinen Aussagen hast du das mitgekriegt, dass er ganz klar und offen gesagt hat, ich bin selber unzufrieden mit mir. Mhm. Wann sagen das denn mal Menschen, mit denen wir hier sprechen? Okay, ich weiß nicht, ob wir es mal gesagt haben. Wir könnten ja auch mal am Ende einer Podcast-Folge sagen,
ihr könnt euch sicher sein.
Ich bin richtig unzufrieden mit mir heute. Aber Thomas Tuchel, willst du noch einen Gag machen? Dann bitte.
Ihr könnt euch sicher sein, wir sind, das ist jetzt übrigens kein Scherz, nach so gut wie jeder Podcast-Folge, zumindest mal nicht zu 100% zufrieden. Man glaubt es uns vielleicht nicht, weil wir Dampfplauderer sind und hier immer einen auf Schenkelklopfer blablabla machen. Deswegen finde ich das auch ganz angenehm, wenn es das in dieser Hochleistungssport, alles wird an Ergebnissen und alle müssen breitbeinig auftreten, Liga doch noch manchmal gibt, dass Menschen auch mal so einen Zweifel zulassen und sowas. Also auch das würde ich eher gut als schlecht heißen.
Er hat es mal wieder gesagt, man kann jetzt sagen, er hat auch nicht mehr so viel zu verlieren, aber er könnte es ja auch weiterhin auf Mannschaft, Umstände etc. schieben. Die schließt er nicht aus, aber sich eben definitiv mit ein. Gnabry hat vorne offensiv außen gespielt, Goretzka, Leimer die Zentrale, weil Kimmich weiter Rechtsverteidiger, das müssen wir euch glaube ich jetzt nicht jede Woche neu erzählen, denn das ist jetzt gesetzt. Und ein Pavlovic geht so ein bisschen unter, ne? Dass der jetzt in dieser Phase raus ist, was bedeutet, dass er für die EM keine Option mehr ist, aber eben auch nicht helfen kann. Und
aber ist er denn noch angeschlagen? Also er war doch verletzt, ne?
Ne, er hatte doch die EM, also die Länderspiele absagen müssen.
Verletzungsbedingt.
War das?
Und fehlte dann im ersten Spiel nach der Länderspielpause genau wie Neuer verletzt.
Er hatte doch aber, war nicht eigentlich krank? Also
er war auf jeden Fall nicht spielfähig. Genau. Und hier steht Pavlovic, gutes Zeichen, zurück im Teamtraining für Arsenal. Also scheint das ja eher physische Gründe gehabt zu haben, dass er wieder nicht gespielt hat.
Mhm. Ne?
Ob, was das jetzt für die EM bedeutet, ist, sei mal dahingestellt.
Infekt ist
okay.
Hier der Wortlaut. Ja, gucken wir mal. Und es geht ja trotzdem erstmal gut los für den FC Bayern. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich auch gedacht, naja gut, dann gewinnen die jetzt halt mal ein Spiel. Und man merkt, Heidenheim ist eben dann doch ein Aufsteiger und eine andere Liga. Harry Kane macht auf Vorarbeit das 1:0, mal wieder mit der besonderen Qualität des Harry Kane.
Dropkick.
Ja, und vor allen Dingen dann so überlegt, platziert. Mhm. Und wir könnten jetzt einen Haken dahinter setzen. Wir könnten auch einen Haken hinter dieses Spiel setzen, wenn er nicht in der zweiten Halbzeit dann auch mal wieder zeigt, dass es kein Selbstverständnis, selbst für einen Harry Kane kein Selbstverständnis ist, alle 100% zu verwerten. Dann steht 2:0. Ein sehr, eigentlich viel zu einfaches Tor. In dem Moment war der Film irgendwie noch ein ganz anderer. Flanke von Davis und Gnabry köpft den ein. Und da sind wir tatsächlich in einem Bereich, in dem man halt sagen muss, ja, Heidenheim, das darf dir nicht passieren. Wenn du solche Gegentore gegen Bayern schluckst, dann verlierst du es natürlich. Ja, und dann geht es in die zweite Hälfte. Dreierwechsel bei Heidenheim. Busch, Pieringer, Sessa kommen rein. Raus muss Schiedsrichter Robert Schröder. Ich weiß nicht, ob es ein aktuelles...
Hab nicht geschaut, auf jeden Fall so gute Besserung.
Gibt, ja. Es ist ja, Kreislaufprobleme.
Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, weil ich das nicht so intensiv verfolgt habe, aber ich habe schon auch an diesem Wochenende immer mal wieder vom einen oder anderen gehört, dass man als Spieler auch ein bisschen zu knabbern hatte an dem plötzlichen Temperaturanstieg.
Mhm. Ja, jetzt gab es gerade Trinkpausen. Ne?
Du konntest dich nicht so peu à peu daran tasten. Ich weiß nicht, ob es bei Robert auch so war. Gute Besserung auf jeden Fall. Ja, und dann kommen die Comebacker. Aber dass sie ausgerechnet gegen die Bayern das auch hinkriegen, war, glaube ich, im Hinspiel auch so, dass sie ihnen das durchaus dann nochmal schwer gemacht haben, das Leben. Sessa in der 50. Minute, ein langer Ball von Müller, Kleindienst gewinnt gegen Kim das Kopfballduell. Ja. Upamecano.
Erzähl das mal, sorry.
Upamecano nicht optimal positioniert.
Ja, so eine falsche Entscheidung, ne? Geht erst zum Ball hin und dann merkt er, ach nee, ich habe ja hier den Gegenspieler, nämlich Sessa, und dann ist es zu spät, dann verliert er selbst in seiner Geschwindigkeit. Das Laufduell ist das Gleiche, wie ich über das 2:0 von Bayern gesagt habe. Natürlich ein viel zu einfaches Gegentor.
Ja, und dann innerhalb von anderthalb Minuten macht Heidenheim wirklich aus dem 0-2 ein 2-2, weil dann kommt die 51. Spielminute und Beste kann von links ohne Druck flanken und Kleindienst nimmt den mal wieder überragend ab. Der erste Direktabschlusskontakt von Kleindienst in den letzten Wochen ist natürlich eine glatte Eins. Ja, letzter Spieltag war das mit dem Außenriss. Ne?
Ja, war ansonsten der identisches Tor, nur dass er den anderen Fuß nimmt und den Außenriss. Was ist ein Direktabschlusskontakt?
Genau, also das ist der erste Kontakt, habe ich jetzt einfach mal gerade eben für mich hier erfunden, ist also der erste Abschlusskontakt.
Ja, natürlich.
Das ergibt total Sinn, wie ich finde.
Nein, das kenne ich auch noch aus meinem Single-Leben. Da waren das die wichtigsten Kontakte.
Ja, da habe ich nicht so viele von. Hast du den Blick von Thomas Tuchel, als dieses Tor gefallen ist, gesehen? Wie er einfach nur süffisant auf der Bank sitzend zu seinen Assistenten rüberguckt. Und dieser Blick sagt einfach nur, was machen die, und nicht nur da, sondern was machen die da die ganze Saison? Mhm. Das lag irgendwie in diesem Blick. Das war, also war krass zu sehen, weil das wirklich wie so eine Art, ja, was ist das richtige Wort, nicht Resignation, aber so ein sich ergeben darin, dass das mit dieser Mannschaft nun mal so ist.
Ja.
Krass.
Trotzdem müsste Bayern das Spiel eigentlich wieder auf die eigene Seite kippen lassen. Eingewechselter Tell mit einer großen Chance, da ist vor allen Dingen der erste Kontakt nicht optimal. Wie gesagt, Harry Kane vergibt auch noch aus sehr aussichtsreicher Position, aber zum gesamten Spielfilm gehört dann eben auch, dass Heidenheim sogar früher schon das 3-2 machen kann. Eine große Qualität, Standardsituation, Eckball, und da braucht es dann schon einen richtig guten Reflex von Ulreich gegen den Kopfball von Sessa in der 73. Danach dann noch ein beste Freistoß, der knapp drüber geht. Also es ist jetzt nicht so, dass das dann so zu Richtung Unentschieden trudelt und auf einmal fällt noch einer rein, sondern da waren
Hut
Chancen.
Hut ab an Heidenheim. Also wie sie das gemacht haben, wirklich in der zweiten Halbzeit. Sie haben die Unsicherheit, sie haben das Blut im Wasser erschnuppert und haben eiskalt zugeschlagen. 79. Minute dann Pieringer in die Tiefe geschickt, legt quer und Kleindienst eiskalt mit seinem linken Fuß an Ulreich vorbei. Zweiter Doppelpack in Folge von Tim Kleindienst, hat jetzt die zweistellige Toranzahl. Ich habe vor ein paar Wochen ja mal so eine falsche Torzahl von ihm noch im Kopf gehabt. Da war die Saison schon gut aus Stürmersicht. Jetzt ist sie natürlich endgültig dann sehr gut und er hat ja sogar noch ein paar Spiele. Also Hut ab, Tim Kleindienst, der jetzt über diesen Weg mit Heidenheim dann wirklich endgültig in der Bundesliga als Knipser ankommt.
Ja, und Heidenheim kommt mit dem Sieg dann auch endgültig in den Bundesliga-Annalen an, dass man nicht nur eine nette Aufsteigersaison gespielt hat, sondern die sogar noch krönt, indem man im Grunde Leverkusen zum Meister macht. Ja, Bayern hat auch gegen Bochum verloren, müssen wir gleich noch drüber reden, aber es ist nochmal was Spezielles auf dieser speziellen Saison von Heidenheim, die jetzt 33 Punkte haben und auf Position 10 stehen.
Was hat Frank Schmidt gesagt? Wer heute nicht auf die Piste geht, wird rausgeworfen.
Hat sich Muskelfaserriss geholt, ne?
Ja.
Hat er gesagt, immerhin spürt er mal wieder was.
Ja, er hat einfach gute Sprüche drauf. Ja,
das sind übrigens die Sätze, die damals in meinem Single-Leben die andere Seite gesagt hat.
Schlechteste Rückrunde seit 32 Jahren. Jetzt die sechste Saisonpleite des FC Bayern. Und da kommen wir jetzt eben zu jener von mir angekündigten Umfrage unter der letzten Folge. Da haben nämlich 61% unserer Hörer und Hörerinnen gesagt, dass die Bayern am Ende auf Platz 2 landen. 31% beim VfB Stuttgart, Dortmund nur mit Außenseiterchancen. Und jetzt sind die plötzlich punktgleich, weil der VfB eben auch auf 60 Punkte kommt nach dem Sieg am Samstagabend im Spiel bei Borussia Dortmund, beim Westfalenstadion-Jubiläum.
Du hast heute aber ein paar Wortbausteine.
Irgendwie komme ich noch raus bislang, aber ich glaube.
Nee, wirklich, also wenn RTL zuhört, die machen da eine eigene Samstagabendshow draus.
Es ist wirklich, ich weiß auch nicht.
Benny Zander führt 5 unterschiedliche Wörter zu einem Begriff zusammen. Top, die Wette gilt.
Wird Stuttgart Zweiter?
Nein.
Ich halte, es ist jetzt wieder so ein Klassiker von wegen, der Stüter sagt was und dann sage ich einfach nur das andere.
Das ist so ein Männlichkeitsmoment. Halt dich dagegen. Ja. Ich bin hier der Orang-Uta im Raum.
Ja, ich weiß nicht so genau, ob ich es glauben soll. Spielen die noch gegeneinander? Ich glaube nicht, ne? Ich schaue das einmal nochmal eben parallel nach.
Nee, doch, warte. Also ich
da klar spielen die gegeneinander. Und natürlich, am 4. Mai spielt Stuttgart zu Hause gegen die Bayern und deswegen wird der VfB Stuttgart Zweiter. So, es hat nichts mit Männlichkeitsritual zu tun.
Spielt aber auch noch gegen Leverkusen, wie du ja mittlerweile rausgefunden hast. Der VfB.
Nee.
Was?
Steht hier nicht. Warte, das ist der Bayern-Spielplan.
Also haben wir nicht vorhin,
drüber
geredet,
ja,
wann Leverkusen die erste Saison. Aber dann musst du ja dabei bleiben. Nee, dann musst du ja dabei bleiben, weil du ja sagst, da erleidet Leverkusen die erste Niederlage. Das heißt also,
jetzt
Stuttgart
muss ich hier noch meine eigene Prognose mit einer Zusatzprognose absichern, oder was? Absolut. Ja, also, Stuttgart schlägt Leverkusen und Stuttgart wird Zweiter. Stuttgart wird Zweiter. Du sagst, sie werden nicht Zweiter. Aber nicht anhand jetzt der Leistung, die sie gegen Dortmund
hatten. Nein, das war total beeindruckend und das Ganze ja mit dem besonderen Sternchen, dass eigentlich jede Ausrede dafür da gewesen ist, in Dortmund unterzugehen. Also erst einmal, du hast es gesagt, Jubiläumsspiel im Westfalenstadion. Vielleicht die Choreo der Saison. Da habe ich mich dann gefragt, gibt es das eigentlich als Auszeichnung? Wahrscheinlich in Ultrabereichen, in Szenen, die Choreo der Saison. Aber was spricht dagegen, dass man von DFL-Seiten die Choreo der Saison
kriegt? Nö, DFL, zweitrangig. Wir tragen das mal in den Kicker hinein. Die Choreo der Saison. Vielleicht küren sie auch und wir machen uns hier gerade lächerlich. Ich glaube aber nicht. Das müssen wir größer machen, weil wir haben Choreos in dieser Fußballrepublik, die sind herausragend. Das, also allein in dieser Saison schon wieder, das schaffen andere Ligen wahrscheinlich in 10 Saisons hintereinander nicht. Die Anzahl an fantastischen Choreos, an die ich mich jetzt erinnere. Und das war natürlich mal wieder eine 1 mit Sternchen, was Dortmund, was die BVB-Anhänger da gemacht haben.
Stuttgart hätte jetzt nicht da gestanden und gesagt, naja, natürlich können wir das Spiel nicht gewinnen bei so einer tollen Choreo. Sie hatten noch weitere Probleme, nämlich ein Innenverteidigerproblem. Waldemar Anton, gelb gesperrt, nicht mit dabei. Dann gibt es ja unter anderem mit Zagadou auch einen Langzeitverletzten auf der Position. Willst du trinken oder das Mikrofon benutzen? Ups, versuch dich mal zu entscheiden. Benny Zander versucht mit einseitiger Lähmung das Wasser zu sich zu nehmen. Wagnumann musste zur Halbzeit ja sowieso sogar auch noch raus, aber entscheidend eben Stiller auf Innenverteidiger. Habe ich nicht gesehen. Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel erklärt, dass er kennt ihn ja schon lange auch aus Bayern-Jugendzeiten, dass er ihn da schon mal hingepackt hat, als er zu Bayern-Zeiten Personalproblem in der Innenverteidigung hatte.
Wie hilfreich
hatte.
Ist das, dass er, ne? Also ja. Dass es diese Vorgeschichte gibt in so einer Situation, ist natürlich extrem hilfreich.
Ja. Und er ist gut gespielt. Er hat natürlich einen Athletik-Nachteil, auch gerade, wenn man überlegt, dass da auf der anderen Seite Niklas Füllkrug, einer der kopfballstärksten Mittelstürmer der Liga unterwegs ist, hat einen Größennachteil gehabt, aber war sehr smart. Auch das hat Sebastian Hoeneß betont. Wann gehe ich ins Kopfballduell, wann bleibe ich vielleicht weg oder versuche nur so ein bisschen den Körper zu schieben, um den gegnerischen Kopfball zu erschweren. Es war eine erstgeglichene zur Halbzeit. Es war eine ausgeglichene erste Halbzeit.
Ich komme ein bisschen raus aus diesen Fallen, du nicht. Und dabei war das ein ganz normales Wort.
Naja. Eine Neutralisierungshalbzeit, würde ich mal sagen. Hast du die Adeyemi-Szene vor Augen?
Fünfte Minute?
Der wollte einen Elfmeter haben.
Gegen Mittelstädt.
Ja.
Ich finde auch, also ja, es gibt einen Kontakt, da können wir darüber reden, ob das überhaupt ein Kontakt ist, der zu einem Sturz führen muss. Und die Meinung war ja dann relativ schnell bei allen, die, also ich habe das Gefühl gehabt, bei allen, die nicht Dortmunder sind, dass er den Kontakt gesucht hat. Ne?
Mhm.
Und das würde ich auch so sehen, dass er den Kontakt sucht.
Genau, plus, das finde ich dann entscheidend, Mittelstädt bewegt seinen Fuß sogar weg. Also da steht halt ein Fuß in dem Moment. Und Mittelstädt versucht sogar zurückzugehen und dann finde ich, es ist sehr viel Kontakt suchen, Kontakt finden.
Ja.
Und ich mache keinen Gag mehr über mein Single-Leben. Deswegen zu Recht kein Strafstoß.
Gab dann große Chancen. Einmal Guirassy, 25. eine Kopfballchance, die er in dieser Saison auch schon gemacht hat, auch wenn der BVB eigentlich besser ins Spiel gekommen war. Und dann Adeyemi selbst, 31. Minute. Perfekte Situation für ihn. Kommt mit Tempo weg vom Gegenspieler, alleine auf Nübel zu und der dann mit einer Fußbeinabwehr. Boah, also der Kollege Nübel ist auch ein Riesenfaktor in dieser Saison für den Stuttgarter Erfolg.
Hat sich Ostern das Ding ins Nest gelegt, aber ansonsten eine richtig gute Saison. Und dann geht der VfB verdient in Führung in Halbzeit 2. Hat das Zepter übernommen mit dem klassischen VfB-Spiel, das wir in dieser Folge jetzt schon ein paar Mal zitiert haben. Und das Tor, das sie dann machen, ist eben auch wieder eins der Marke. Deswegen macht die Saison so Spaß. Mhm.
Guirassy, der es selber einleitet, auf Leveling rechts, der ihn dann wieder findet. Guirassy läuft durch, der Ball zurück ist wirklich perfekt auf den Elfmeterpunkt. Habe nochmal bei Dortmund geguckt, was ist da passiert. Also Can hat Guirassy noch im Blickfeld, zieht aber den Sprint einfach nicht an, weil er sich drauf verlässt. Na gut, da ist ja noch genug Personal hinten. Schlotterbeck hat aber nur den Blick auf den Ball, beziehungsweise auch so Richtung eigenes Tor. Das ist das, was viele Trainer immer sagen, dass das eine Gefahr bei den Innenverteidigern ist. Dieser Fokus nach draußen, erstmal der Weg zum eigenen Tor und eben in dem Moment drehst du dich nicht rum und guckst in deinem Rücken, ob da einer kommt. Mhm. Das ist zumindest viel verlangt, würde ich jetzt mal sagen. Aber dann kommen halt diese beiden Dinge zusammen. Weil, wie gesagt, Emre Can hat den Guirassy in seinem Blickfeld und der startet vielleicht, also zwei Schritte von ihm weg und lässt ihn halt laufen, weil er sieht, da ist ja noch Schlotterbeck.
Mhm. Abschluss dann natürlich auch klasse.
Ja, ja.
Das ist ähnlich wie Harry Kane. Er vergibt dann später auch noch das Ding zur endgültigen Entscheidung. Ich glaube schon in der Nachspielzeit, habe ich es mir notiert. Ja, in der Nachspielzeit.
Wo er alleine vor Kobel ist.
Genau, ne? Schießt er drüber. Davor muss Schlotterbeck das 1-1 machen.
80. Minute. Ecke, Kopfball, Metscher, Nübel hält und dann Schlotti aus 3 Metern. Nie habe ich mich so sehr wie Kollege Nico Schlotterbeck gefühlt, weil ich habe solche Situationen in meinem Leben auch schon gehabt. Erst vor ein paar Wochen wieder in der Soccer World, als ich so ein Ding aus relativ ähnlicher Position drüber geschaufelt habe.
Das wird ihn jetzt trösten.
Naja, aber das Ding ist ja jetzt, es wurde ja dann auch irgendwie versucht, du kannst ja in der Szene, was willst du da in der Szene analysieren? In 9 von 10 Fällen haut er den Ball rein, aber gefühlt jedem Fußballer, auch allen Topstürmern, die wir in der Liga haben, wird es so schon mal in ihrem Leben ergangen sein, dass sie so ein Ding aus 5 Metern, aus 3 Metern drüber schieben. Das macht die Sache jetzt nicht besser. Natürlich weiß er selber, dass er ihn reinmachen muss. Aber da kannst du ja jetzt nicht, Fußstellung oder also die Schrittfolge nicht gepasst oder sowas. Ja, nee, ist halt einfach, das Los kriegt jeder mal. Bei dir hat hoffentlich auch schon mal jemand über dich gelacht, als du auf Kreisliga-Niveau so ein Ding übers Tor geschaufelt hast.
Ja, es ist wichtig, dass du nochmal betonst, dass sowohl du als auch ich auf ekelhaft niedrigem Niveau selbst Fußball gespielt haben, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Borussia Dortmund verliert und wird damit von Leipzig überholt. Warum das? Weil die einen sehr glatten Sieg einfahren im Breisgau.
Weil sie den Openda haben. Ja. Er ist an allen 4 Toren beteiligt. Und Freiburg muss man schon dazu sagen, auch wenn die vergangene Woche gewonnen haben gegen Gladbach, Freiburg ist gerade nicht gut. Freiburg ist gerade nicht stabil und demzufolge vielleicht dann irgendwie auch folgerichtig. Openda leitet, wie gesagt, das frühe 1-0 von Aidara selber ein. Dann macht er zwei Tore selber, dann verschießt Höhler noch einen Strafstoß, schießt den an die Latte und dann Šeško hinten raus noch Grifo, nochmal einen Lattenkopfball vom SC Freiburg. Aber die sind im Moment irgendwie in einer seltsamen Phase und vor allem gegen die Top 5 der Liga haben sie, glaube ich, einen von 30 möglichen Punkten geholt. Also das ist in diesem Jahr sind die Top 5 der Liga für Freiburg eine Gewichtsklasse zu hoch.
Ja, und wenn man auf die Abwehr in der Partie alleine schaut, und das ist wirklich nicht despektierlich gemeint, aber wir müssen ja nun auch bisschen Qualitätsanalyse betreiben. Ja.
Sie haben da halt auch dann Engpass gerade.
Ja, ne? Genau, ja. Dann ist es auch nachvollziehbar. Ne? Matze Ginter jetzt frisch operiert, gute Besserung. Der hatte eigentlich gehofft, dass er bis zum Ende der Saison durchhalten kann und sich in die Sommerpause rettet. Das hat jetzt nicht funktioniert. Und dann spielen da Kübler, Keitel und Gulde. Und also du hast bei mehreren Aktionen, auch bei den Szenen, die dann zu den Toren geführt haben, gemerkt, das ist nicht obere Tabellenhälfte. Und wir wissen bei Freiburg, in den letzten Jahren oder wir durften lernen, Freiburg spielt dann als Mannschaft einfach immer noch mal besser als die Summe der Einzelteile, aber da sind die Einzelteile dann einfach nicht auf dem Niveau und ich glaube, das weiß ein Christian Streich, das wissen alle Verantwortlichen beim VfB, beim SC Freiburg ansonsten und so, ja gut, ich wollte gerade sagen, so geht die Saison dann zu Ende, um mich dann selber zu erwischen, dass ja theoretisch schon noch ein bisschen mehr gehen würde. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie es abschenken dürfen, weil es kann ja weiterhin gut sein, dass Position 7 reicht für den internationalen Wettbewerb und mit dem Rang ist man immer noch punktgleich.
Frankfurt ist auf der 6, 42 Punkte, ein 1:1 am Freitagabend zum Auftakt des Spieltags gegen den SV Werder Bremen mit 2 Toren und Platz verweisen. Gehen wir kurz den Spielfilm durch. Die Bremer haben eine dicke Chance durch Stay in der ersten Halbzeit. Marmoush hat für Frankfurt die größte Chance in der ersten Halbzeit. Dann gab es einige so strittige Situationen. Pieper gegen Koch, wo Koch sagt, wenn ich mich fallen lasse, weil er da so geklammert wurde, dann kriege ich den Strafstoß.
Finde ich übrigens auch.
Denke ich auch.
Ich finde immer, der Unterschied ist, dass man ganz klar sieht, dass Pieper das als letztes Mittel der Wahl wählt, weil er merkt, ja shit, ansonsten kommt der zum Kopfball. Und, und dann ist es für mich auch anders zu bewerten als Szenen, über die man wahrscheinlich zu Recht sagt, ja, es wird halt gehalten, wird halt geklammert im 16er, aber wenn du das jedes Mal pfeifst, dann haben wir 46 Elfmeter. Stimmt, dann lass die weg, aber den musst du geben. Weil der ist wirklich mit, oh, ich habe hier den Positionskampf verloren, die Flanke kommt genau dahin, der kommt zum Kopfball, wenn ich nicht jetzt noch was tue. Und das ist dann zu ahnden, finde ich.
Dann gab es keine gelb-rote Karte für Ebimbe, der dann typischen Dina Ebimbe macht, gelb vorbelastet. Dino Topmöller nimmt ihn dann auch sofort runter, weil das sind halt die Dinge, die du bei Dina Ebimbe mitbekommst, leider. Gegen Duxch, das Foul. Duxch hat nachher gesagt, das ist eine klare gelbe Karte. Also ist mir auch egal, ob er schon gelb vorbelastet ist oder nicht. Das muss gelb geben, sehe ich auch so. Also wäre für mich ein Platzverweis für die Eintracht gewesen.
Ja. Da dann Glück also andersrum. Wo sind wir stehen geblieben?
Und jetzt kommen im Grunde genommen erstmal immer im schönen Wechsel. Tor, Platzverweis, ja, Tor, Platzverweis. Ja. Veljkovic 62. Ein Freistoß, Trapp hält und Veljkovic staubt dann ab, steht dann einfach richtig. Dann Stay, der nach VAR-Eingriff mit Rot vom Platz fliegt gegen Baoya. Da muss ich mich gerade nochmal an die Szene zurückerinnern, aber ich habe mir zumindest notiert, dass es für mich eine klare rote war.
Ja, also eine komplett glatt klar.
Ach ja,
also
ja, sorry.
Eine brutal klare.
Ja, klare rote, ja. Dann Tuta, 77. erst positiv, das ist halt das, was du von Tuta bekommst, der macht das 1:1, ein langer Diago von Pacho, eine gute Boxbesetzung, wenn man mal vorne drauf geguckt hat, da hat Frankfurt mal recht viel Personal in den gegnerischen 16er gekriegt.
Auch noch so ein leichter Schubser von Tuta.
Ja, aber
das
ist für mich okay, das ist so schlimm jetzt nicht, wie sie da getan haben. Ich wurde dann ja auch nochmal überprüft.
Sie schon wieder?
Na, die Bremer. Okay. Und dann gab es aber noch den Platzverweis für Tuta. Der 6. Platzverweis für die Eintracht in dieser Saison. Eine Union hat mehr. Und das ist dann schon sehr ungeschickt gewesen, mal wieder vom Kumpel da. Ach, Tuta macht mich auch so wahnsinnig. Ein richtig guter Bundesliga-Verteidiger sein. Aber er ist auch ein wilder Spieler, einfach noch zu oft, ne?
Ja, ich glaube, da muss man auch nicht ganz viel drüber reden, über die Richtigkeit dieses Platzverweises. Ich würde gerne mit dir, es ist dann 1:1 ausgegangen, ich würde gerne mit dir über die Anzahl der roten Karten in dieser Saison reden, denn wir hatten das Thema ja in den letzten Wochen immer mal wieder, ihr wisst schon, das große Stempelthema hier in eurem Deutsche Post Podcast? Nein, in eurem, das war das erste, was mir auf das Bild stempeln.
Stempeln? Ist.
Ja.
Könntest du noch Bastel-Podcast?
100 Leute haben wir gefragt, nenne einen Ort, wo gestempelt wird.
Ja, Post. Ja. Warum nicht?
So aber richtig. Eben auch die Fußball-Bundesliga. Das war jetzt nicht so eine Aktion, aber es sind halt verdammt viele Platzverweise. Oder nicht, Freddy Tappe?
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Im Freitagsspiel zwischen der Frankfurter Eintracht und dem SV Werder Bremen gab es mit den glattroten Karten für Jens Day auf der einen und Tuta auf der anderen Seite bereits die direkten Platzverweise Nummer 26 und 27 in dieser Spielzeit. Mehr glattrote Karten hat es zuletzt in einer Spielzeit in der Saison 2016-17 gegeben, als es 28 direkte Platzverweise gab. Das war übrigens auch die letzte Saison vor Einführung des Videobeweises, der die Anzahl der roten Karten scheinbar bis zu dieser Saison drastisch minimiert hatte. Vor dieser Spielzeit hat es in der VAR-Ära nämlich nie mehr als 21 glattrote Karten in einer Saison gegeben. Mit 27 glattroten und 23 gelbroten Karten ist die aktuelle Spielzeit somit eine der undiszipliniertesten der Bundesliga-Geschichte. An die Rekordsaison von 1994-95 kommt sie aber bei weitem noch nicht heran. 46 glattrote Karten und 52 gelbrote Karten sind bis heute Rekord. Im Schnitt gab es dort in jedem dritten Spiel einen Platzverweis. Absoluter Wahnsinn. Obwohl, also, wenn man mal drüber nachdenkt, Bernhard Trares, Jens Nowotny und der Tiger Stefan Effenberg auf dem Platz, ist doch klar, dass es da Platzverweise hagelt. Die größten Chancen auf einen Platzverweis am kommenden Spieltag gibt es beim Spiel Augsburg gegen Union. Beide Teams kommen zusammen schon auf 10 rote Karten in dieser Saison und ob wirklich jemand frühzeitig gehen muss, das seht ihr am Freitagabend live auf DAZN. Tipico sieht, um auf das Sportliche mal wieder zurückzukommen, die Augsburger mit einer 2,0er-Quote als klaren Favoriten in diesem Spiel.
Ab 18 Jahren erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buwei.de.
Neues aus dem Datenkeller. Präsentiert von Tipico Sportwetten.
Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich darf das Spiel am Freitag, ich habe Doppeleinsatz für DAZN, begleiten. Nowotny, Trares, Effenberg. Das ist, wenn die auf dem Platz, also damals Leverkusen gegen Bayern, ne? Jetzt haben wir das Duell im Kampf um die Meisterschaft gehabt, oder wir haben es aktuell immer noch. Wenn die auf dem Platz so vorm Spiel zusammengefunden haben, wussten sie im Grunde rein rechnerisch, mindestens einer von uns wird beim Abwurf nicht mehr da sein.
Jeremis 94, 95 auch schon bei den Bayern? Nee. Gerade nicht.
Aber er hat auch Trares gesagt, ne? Also ich habe es durcheinander gebracht.
Nowotny,
ja.
Okay, Trares, also, Effenberg. Ja. Ich habe jetzt noch überlegt, also Jeremis. Also ich glaube, Emerson war auch kein Kind von Traurigkeit, aber der ist, glaube ich, nicht so oft vom Platz geflogen.
Mhm. Ich glaube, Nowotny führt immer noch, das habe ich nachgeschaut, als wir vergangene Woche über Lacroix geredet haben. Nowotny ist immer noch Rotkönig mit, ich glaube, 7 Platzverweisen.
Thomas Scheidt doch nicht? Der hatte viel Gelbe, ne?
Das ist ein Gelbkönig. Ja, das ist ein Gelbkönig.
Okay.
Ja. Glaubst du, dass es mehr rote Karten gibt, weil es mehr VAR, jetzt können wir es nicht mehr durchwinken, sondern gucken da nochmal hin, Aktionen gibt?
Ja.
Und rote Karten werden mehr nachträglich gegeben als nachträglich zurückgenommen, ne? Wahrscheinlich sogar ziemlich
gefühlt,
deutlich.
Gefühlt, ne? Ja.
Also der VAR könnte ja auch in die andere Richtung gehen.
Gefühlt, ja. Jetzt war es ja sogar bei Tuta so, dass eine Gelb-Rot auf Rot nochmal geupgradet wurde. Mhm. Glaube ich auch. Also es ist offensichtlich zumindest, man kann es jetzt über die Schiedsrichterkiste ziehen oder man kann, also wie gesagt, wir haben es ja gerade vorhin angesprochen, wenn bei Frankfurt Dina Ebimbe kann auch noch vom Platz fliegen und das waren halt einfach zwei wilde Aktionen. Also Freddy hat gerade gesagt, undisziplinierte Saison, da haben ja auch immer die Spieler noch was mit zu tun. Ne? Also es fällt dann offenbar mit der Lupe dann häufiger auch noch auf, aber vielleicht haben wir auch einfach sehr viele wilde Spieler dieses Jahr, die viele wilde Entscheidungen im Zweikampf treffen. Kann ja auch sein.
Ja, und diese Stempelaktion, die zu häufig gepfiffen wird.
Dann machen wir doch mal noch Hoffenheim gegen Augsburg. Am Sonntag ein 3-1-Sieg für die TSG, die zuvor dreimal verloren hatte. Weghorst, Kramaric, Bebu, die Torschützen, zwischenzeitlich natürlich Demirovic, der sein 15. Saisontor macht. Ich war dann später an dem Tag am Sonntag in Wolfsburg. Da hat Gladbach einen extrem wichtigen Sieg eingefahren. Liegen früh hinten, mal wieder früh hinten, viel zu oft früh hinten in diesem Jahr. Und dann aber eine echt gute Reaktion nach einer ersten Halbzeit, wo Ralf Hasenhüttels Wolfsburger ich besser gesehen habe. Und dann die Gladbacher, dann haben sie auch, man ist ja fast geneigt zu sagen, auch endlich mal so ein bisschen das Glück auf ihrer Seite, dass das Itakura-Ding aus der Distanz, 52. Minute, von Jens abgefälscht im Tor landet. Aber es war eine richtig glatte, gute zweite Halbzeit von Gladbach und ein Gumu und Reiz machen das Ding dann zu. Vorher war darüber diskutiert worden, haben wir natürlich vor dem Spiel im Interview auch darüber gesprochen. Die Fans, die sich so ein bisschen abgewandt haben nach der Freiburg-Niederlage, das war jetzt schon essentiell, weil man konnte das Spiel so unter die Überschrift stecken. Wer, gerade nachdem was am Samstag passiert ist im Abstiegskampf, da reden wir gleich noch drüber, wer gewinnt, ist raus, so mehr oder weniger aus der Todeszone da unten. Mhm. Und das gilt halt jetzt für Gladbach in einer ganz wichtigen Situation. Und ich hatte Rocco Reitz nach dem Spiel im Interview, die Erlösung, und die haben auch alle gesagt, auch Maximilian Wöber, die haben auch in der Kabine gesagt, wir wollen heute irgendwie die Fans wieder versöhnen mit uns. Wir müssen die irgendwie wieder zu uns zurückholen. So, und das ist ihnen aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient gelungen.
Hack kam, Reiz kam, das könnte ein Teil dieser Wende gewesen sein.
Ja, das ist interessant gewesen. Ne? Er hat es deutlich, deutlich kompakter gewählt. Erstmals Fünferkette und eine klassische Doppelsechs mit Itakura neben Weigel. Also,
das ist richtig defensiv.
Ja, hat er auch bei mir vorm Spiel erklärt, dass das jetzt mal der Ansatz ist, weil sie halt irgendwie die Gegentore in den Griff kriegen müssen. Und dann liegst du wieder nach 7 Minuten 0-1 hinten. Ja, und Wolfsburg auf der anderen Seite ist jetzt endgültig mittendrin. Auch das hat Maxi Arno nach dem Spiel bei uns am Mikro klar angesprochen. Alles andere wäre schön, Malerei, es sind 5 Punkte. Wie hat er gesagt? Ich will jetzt einfach nur noch die nötigen Punkte holen und dann einen Haken an diese Kacksaison machen. Das fasst es, glaube ich, aus Wolfsburgs Sicht ganz gut zusammen. Und so eng liegt das dann beisammen. Du holst einen neuen Trainer, der gewinnt sein erstes Spiel und muss jetzt trotzdem sich direkt plötzlich mit dem Thema Abstiegskampf beschäftigen.
Ja, wie eng kann das da noch werden? Also ich weiß auswendig, dass sie am vorletzten Spieltag gegen den FC Bayern, und zwar in München, antreten müssen.
Wolfsburg ansonsten jetzt muss ich nach mal schauen. Nach Leipzig.
Ja, okay.
Also zum Ex-Team von Ralf Hasenhüttl, hat dann Bochum, Freiburg, Darmstadt, die Bayern und Mainz. Also hat noch einige Kellerkinder und ist damit zumindest in der eigenen Hand und sollte eigentlich die Qualität haben. Aber du hast bei dem Spiel jetzt wieder gesehen, Rückschläge sind für diese Mannschaft, das gilt ja eigentlich für Gladbach auch, in dieser Saison einfach zu oft nicht verkraftbar.
Ja, also sie haben, wenn du es positiv drehen willst, dann haben sie wahrscheinlich in 2 Wochen im eigenen Stadion gegen Bochum das Matchballspiel, ja, um aus dieser Situation rauszukommen. Matchballspiel ist schon ein sehr positiver Begriff für diese, ihr habt das Wort von Maximilian Arnold gehört, Saison. Und dann musst du im nächsten Heimspiel 2 Wochen später gegen Darmstadt gewinnen, weil wenn du das nicht tust und dann auswärts Bayern und Mainz im womöglich dann noch entscheidenden direkten Duell um den Klassenerhalt spielst, dann wird's bitter. Das willst du gerne vermeiden. Aber ja, in Wolfsburg wollte man vieles vermeiden in dieser Saison und hat es nicht geschafft.
Dann machen wir den Spieltag rund mit dem, was im Keller los gewesen ist. Fangen vielleicht an mit dem FSV Mainz 05, der mit 4-0 gegen Darmstadt gewinnt. Für die Darmstädter war es so ein bisschen was wie ein Endspiel. Jetzt ist quasi endgültig der Haken dran an das Thema Klassenerhalt, also im negativen Sinne. Die Mainzer gewinnen das Ding glatt, haben früh schon eine erste gute Chance durch Burkhardt und dann sind es Hanke Olsen, ein richtig schöner Treffer von Gruda nach Einladung Darmstadt, und zweimal Lee, die für Mainz einen wichtigen Sieg am Ende bescheren. Fünfmal in Folge vorher nicht gewonnen. Jetzt also mal wieder einen Dreier zu einem ganz guten Zeitpunkt aus Mainzer Sicht. Weil ja, jetzt hat man wirklich richtig Druck aufgebaut.
Und so ein glattes Ding. Ne? Also im Endeffekt ist, und ich versuche jetzt kein Phrasenschwein zu füttern, ist in der Situation, in der Saisonphase da unten im Keller natürlich die Art und Weise des Sieges relativ egal, weil jeder Dreier eben so wichtig ist. Aber wenn du so ein Ding dann mal wirklich durchrauscht, dann hat das schon nochmal was anderes. Wobei, wenn wir nach Köln gucken, ne, die liegen lange gegen Bochum hinten und drehen das dann in der Schlussphase, fühlt sich wahrscheinlich nicht viel schlechter an. Übrigens, bevor wir zu der Partie kommen, und wir müssen natürlich auch gleich über das reden, was sich danach in Bochum ergeben hat, vor allen Dingen auf dem Trainerstuhl. Ich habe, als ich die beiden Mannschaften so angeschaut habe, überlegt, ob das vielleicht die beiden ähnlichsten Mannschaften in der Bundesliga sind.
Köln und Bochum?
Ich weiß, es gibt Unterschiede, aber logischerweise sind die Mannschaften individuell. Ich bin darauf gekommen, als ich gesehen habe, dass Kainz bei Köln und Stöger bei Bochum so die irgendwie so Sahnespieler sind, ne, die eigentlich in so einer Mannschaft nichts zu suchen haben sollten, aber
weil
irgendwie
sie zu gut
man
sind.
Leistet die sich, ach so, vor allen Dingen auch fußballerisch. Ja, ja, klar. Also ich meine, es gibt schnelle Leute auf den Flügeln, das haben beide, und dann gibt es Mittelstürmer, die mal mehr, mal weniger treffen, haben beide, ne? Also schon sehr klar, wir wollen vorne eine Kante haben, und das besetzen sie ja sogar mehrfach, hat auch damit zu tun, dass jetzt müssen wir gleich noch über Davy Selke reden, aber dass es eben keinen gibt, der da so klar gesetzt ist, weil er durchrauscht, was auch die Torjägerliste angeht. Und vielleicht ist so ein bisschen der Unterschied, dass dass Köln noch einen etwas anderen Ansatz hat. Mit Steffen Baumgart wäre der Vergleich auch noch kontrastreicher gewesen. Jetzt mit Schulz auf der Trainerbank könnte ich mir vorstellen, dass die beiden ähnlichsten Mannschaften in der Liga sind. Ich weiß, es ist jetzt eine spontane Überforderung.
Da muss ich mal sehr drüber nachdenken. Also das ist jetzt, du weißt, mit Spontanität ist bei mir nicht so wahnsinnig viel. Auf jeden Fall gewinnt Köln mit 2-1. Paslak bringt die Bochumer in Führung kurz nach der Pause, nachdem Martel eine große Chance kurz vor der Pause hat. War eine sehr zähe erste Halbzeit, aber ganz im Ernst, von so einem Spiel kannst du auch nichts anderes erwarten. Ja. Da geht es nur darum, wer das Ding am Ende gewinnt. Das wird kein schönes Fußballspiel sein. Dann muss wieder Davy Selke verletzungsbedingt raus, am Fuß verletzt. Das ist ja ein Wahnsinn.
Gebrochen, ne?
Das ist ja wirklich ein Wahnsinn, was der diese Saison mitmacht. Alidou trifft den Pfosten. Köln versucht alles und dann kommt die 90. Minute. Tigges, 9. Kölner Ecke, Keins bringt sie, Tigges am kurzen Pfosten, perfekt gesetzlich Richtung langes Eck. Und da denkst du eigentlich, okay, das 1-1 bringt niemandem so richtig was, für Köln fühlt sich zumindest mehr nach einem Erfolg an, wie für die Bochumer. Und dann gibt es die 90. Minute plus 2. Schmitz müsste es gewesen sein, ne? Mit der Halbfeldflanke, kriegt gar keinen Druck. Das ganz im Ernst, 90 plus 2 und das ist ein direkter Konkurrent und du schaffst es nicht, da noch diesen einen Sprint nochmal drauf zu machen, um zumindest ein bisschen mehr Druck auf Schmitz zu machen. Der flankt den Ball rein und Waldschmidt köpft, wird nicht bedrängt und Köln dreht tatsächlich dieses Spiel noch. Und daraus können sie, glaube ich, jetzt schon eine Menge ziehen. Ob sie es tun werden, müssen wir sehen, aber es ist zumindest erstmal ein erster Schritt, weil sie halten eben auch Schritt mit Mainz. Ne?
Ja, genau. Ansonsten wären sie ein klarer Verlierer des Spieltags gewesen, weil Mainz auf dem Relegationsrang davongezogen wäre. Das hätte es dann rechnerisch noch nicht, aber gefühlt schon gewesen sein können. So ziehen sie Bochum halt mit runter. Und das ist das Krasse aus VfL-Sicht, dass du mit einem Dreier weg gewesen wärst. Wäre man ja sogar vor Wolfsburg gewesen. Aber so ist man eben tief hinten drin. Und die Sache ist eben noch nicht gerettet und ist eben noch nicht vorbei, außer für den Trainer. Und darüber müssen wir jetzt reden. In Bochum ist was passiert und mal wieder verbieten sich alle schlechten Wortspiele mit dem Nachnamen des Experten, der uns erklären kann, was da passiert ist. Oliver, bitterschön, dass du da bist.
Das ist
Oliver.
Dein Einstieg.
Hallo, guten Tag, schöner Einstieg.
Genau. Oh nee, und er lobt dich auch noch dafür. Ihr habt euch doch verschworen gegen mich.
Ja, ich weiß, nee, alles in Ordnung.
Das dürfte eine psychologische Masche sein, wo ich den Begriff nicht kenne, dass man sagt, man tut es nicht, aber man tut es eigentlich mit dem
Stark von dir, muss man sagen. Hast du viel Markus Lanz zugehört? Oliver, schön, dass du bei uns in der Runde bist, denn es ist ja mal wieder, was ist denn da los beim VfL Bochum? Es ist ja wirklich so, können wir das Schüttmann als KMD-Fluch verbuchen. Manuel Riemann war hier, die schlagen die Bayern und seitdem ist Essig. Haben wir den Thomas Letsch auf dem Gewissen, ganz kurz, Schüttmann, müssen wir uns da irgendwie an die eigene Nase fassen?
Ich würde das von mir weisen. Ich hoffe, dass Oliver andere Erklärungen hat. Ja. Was ist denn die Erklärung dafür, dass es jetzt, ja, man kann ja schon sagen, auf der Zielgeraden der Saison ohne Thomas Letsch weitergeht beim VfL Bochum?
Also da müssen wir natürlich über das Bayern-Spiel nochmal sprechen oder das, was danach passierte, das ist klar. Aber logisch ist natürlich auch, wir würden jetzt nicht hier sitzen und über Thomas Letsch sprechen, wenn das Spiel in Köln 2 Minuten früher abgepfiffen worden wäre. Denn
stimmt.
Ich glaube auch, dass die Bochumer Verantwortlichen so ein bisschen überrollt wurden von dem, was da passiert ist. Stellen wir uns mal vor, Bochum hat ja nicht gut gespielt in Köln. Es war ein schöner Sommertag, aber ein grausiges Spiel. Aber die führen halt 1-0 durch ein ganz merkwürdiges Tor auch, abgefälscht, und aber egal. Und hätten die Punkte da eingesackt, dann hätten sie 10 Punkte Vorsprung auf den FC gehabt und wären in der Richtung schon ziemlich abgesichert gewesen nach unten. Und so geben sie das Ding wirklich noch aus der Hand in den letzten Momenten, in den letzten Minuten des Spiels, wieder mal, nicht zum ersten Mal. Und dann war einfach der Tenor nach dem Spiel und die Stimmung war so schlimm und wirklich am Boden, dass man eigentlich erwarten konnte, dass da eine Reaktion kommt, dass man dann auch wirklich nicht so weitermachen kann. Natürlich im Kontext mit den Spielen davor, wo dann wirklich seit dem Bayern-Spiel, seit Mitte Februar nichts mehr kam. Da gab es 5 Niederlagen und dann eine gefühlte Niederlage mit dem 2-2 gegen Darmstadt nach 2-0 Führung gegen das Schlusslicht. Also das war in Summe dann schon viel. Da kriegst du normalerweise auch als Bochumer Trainer natürlich Probleme, wenn du 5 Spiele verloren hast. Aber das war jetzt nochmal so ein Ding, was wirklich das fast zum Überschwappen brachte. Nicht nur zum Überlaufen, zum Überschwappen. Und Ja, also es war vorher nicht unbedingt erwartet worden, aber dann war die Reaktion absolut nachvollziehbar, es dann zu versuchen ohne den Trainer und ja einfach einen neuen Akzent zu setzen, einen neuen Impuls da reinzubringen.
Gibt es denn irgendeine Erklärung, warum es seit dem Bayern-Spiel so gelaufen ist und warum es jetzt gerade gegen diese so wichtigen direkten Konkurrenten Mainz, Darmstadt und Köln so immer in die Wicken gegangen ist? Du hast jetzt gesagt, gegen Köln, das war auch kein gutes Spiel von Bochum. Haben die Verantwortlichen Erklärungen dafür? Ich finde es ja manchmal ein bisschen einfach, wenn man es dann nur am Trainer aufhängt.
Ja, ja, es sind natürlich immer mehrere Faktoren, aber du hast völlig recht. Also die letzten drei Spiele gegen die drei Mannschaften von da unten, das war wirklich grottenschlecht, da nur einen Punkt zu holen und kein einziges Spiel zu gewinnen, wo man sich eigentlich viel davon versprochen hat, da so eine kleine Distanz zum Keller auch hinzulegen. Das war dann wirklich schon sehr, sehr dürftig, auch für Bochumer Verhältnisse. Ja, Toto Losilla hat da auch was zu gesagt, der Kapitän, der schon zig Jahre dabei ist. Nach dem Bayern-Spiel fühlte man sich vielleicht so ein bisschen, ach, jetzt kann nicht mehr viel passieren. Da rechnet man, Bochum war Elfter, dann rechnet man vielleicht auch zwei Siege noch und vielleicht zwei Unentschieden, dann sind wir schon durch. Dass dann letzten Endes vielleicht ein paar Prozente fehlten in der Leistung und in dieser Leidenschaft, die diese Mannschaft halt immer auf den Platz bringt, dass man dann vielleicht ein bisschen weniger macht, was dann eben so im Hinterkopf steckt. Aber es gibt dann auch noch ganz andere Faktoren. Also die Abwehr ist ja wirklich so anfällig. Die Mannschaft hat nach Standards 20 Gegentore schon kassiert in der Saison. Das hat kein anderer Bundesligist. Die sind nach hohen Flanken immer wieder anfällig, haben schon 13 Kopfballgegentore. Da hat auch keiner mehr in der Liga. Und in den letzten Spielen, in den letzten 7 Spielen haben sie immer mindestens 2 Gegentore kassiert. Das geht dann alles viel zu einfach, diese Hintermannschaft auszuspielen. Und wenn man dann eben vorne halt auch so limitiert ist, dann kommt dann eben so eine Mischung zusammen und so ein Abwärtsstrudel, wo dann die Reißleine gezogen werden muss. Irgendwas Neues muss dann hin. Auch wenn man bis Mitte Februar, bis zu dem Bayern-Sieg inklusive natürlich, von dem Trainer sehr überzeugt war, aber dann... Ja, dann regiert so ein bisschen die Angst vielleicht auch vor dem Absturz und man sieht sich dann wirklich gezwungen zu handeln und was Neues da zu probieren.
Wobei, apropos was Neues probieren, wenn wir uns nochmal die Aufstellung von diesem letzten Spiel, jetzt wissen wir das, von Thomas Letsch als Bochum-Trainer anschauen, dann hat er da ja schon ein bisschen was verändert. Ne? Also durchaus auffällig, dass Asano und Antwi Ajay, die eigentlich schnellen Außen, was ja das Spiel schon zu einem gewissen Maß definiert beim VfL Bochum, draußen gewesen sind. Er hat da mehr auf... ich sag mal, andere Qualitäten im Mittelfeld, mehr zentrale Mittelfeldspieler vom Naturell her eingesetzt, hat mehr darauf gesetzt, hat vorne dann mit Broschinski und Hofmann 2 Stürmer eingesetzt, also dieses klassische 1 Mittelstürmer und 2 Pfeile, die ihn dann im besten Fall bedienen, war zumindest an diesem Wochenende dann nicht mehr angesagt. Zeichen dafür, dass auch Thomas Letsch selbige erkannt hat und wusste, ich muss was anders machen? Oder wie erklärt er oder hat er das erklärt, was da auf dem Platz gestanden hat?
Ja, er wollte was anders machen. Ob das jetzt, also wir können das im Nachhinein natürlich so bewerten, dass diese Aufstellung nicht sehr glücklich gewählt war. Du hast es gesagt, das Tempo war quasi ganz draußen. Also eine der Waffen in einer guten Bochumer Zeit, dass man da auf dem Flügel Leute hat, die mächtig Speed mitbringen und dem Gegner zusetzen können. Jetzt hat er halt 2 Stabile da vorne drin gehabt. Das machte das Spiel natürlich auch sehr leicht ausrechenbar, dass dann eben viele hohe Bälle kamen und sollten dann abgelegt werden, was dann auch nicht gelungen ist. Also da tat sich so gut wie gar nichts nach vorne. Wir haben in den 90 Minuten dann wirklich mal 2 Torchancen gezählt. Da war so eine halbe von Toto Losilla dabei und dann eben das Tor und mehr war es halt nicht nach vorne. Und dann war es hinten aber auch relativ wackelig und nach vorne leicht auszurechnen. Also nicht nur im Nachhinein gesagt, sondern man hatte vorher schon den Eindruck, das ist eine etwas ungewöhnliche, merkwürdige Aufstellung. Und als er dann noch mit seinen Wechseln da die Zeichen auf Defensive gestellt hat und auf einigeln und nur halten und verwalten, das war eigentlich darauf ausgerichtet, dass es nicht gut gehen konnte. Als dann auch Kevin Stöger rausging, quasi der Mann, der jeden Angriff der Bochumer inszeniert, da ging es dann dahin, dann hast du gar keine Entlastung mehr. Und dann war die Ausrichtung halt nur noch, wir setzen voll auf die Defensive, wir igeln uns hinten rein, komme, was da wolle. Und dann kam eben überhaupt keine Entlastung mehr und man konnte im Grunde genommen fast schon absehen bei dieser wackeligen Abwehr, dass da was passieren könnte. Aber es dann so einen Doppelschlag noch gibt in den letzten Momenten, das war dann auch nochmal ganz großes Spektakel und wirklich total niederschmetternd für die Bochumer. Dann gab es natürlich auch die Beschimpfungen der Fans, das war ja auch klar. Und dass die Stimmung dann völlig im Keller ist, wenn man dieses Ding dann wirklich nur aus der Hand gibt, wo man wieder mal die Riesenchance hat, sich abzusetzen und wieder mal einen verplättet kriegt, dann ist es wirklich irgendwann auch mal so viel und zu viel, ja, dass man was machen muss, neuen Akzent setzen.
So, und der ist dann wie gefärbt, dieser Farbakzent. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Peter Neururer nochmal in Bochum aufschlägt. Wer wird denn so gehandelt?
Ja, Peter ist schon ganz gut, glaube ich. Und den Namen Stöger hatten wir eben auch. Nicht verwandt und nicht verschwägert. Also Peter Stöger könnte ein Kandidat sein. Der kennt ja die Bundesliga. Der muss sich da nicht groß auf die neuen Verhältnisse einstellen, sondern weiß, was da gefordert ist, was da gemacht werden muss. Im Abschiedskampf hat er auch sehr großen Erfolg in Köln und eine sehr, sehr gute Zeit, sehr erfolgreiche Zeit. Es war auch Stefan Kunstmark genannt worden. Konnte ich auch nachvollziehen, dass man über so einen Mann nachdenkt. Mit großer VfL-Vergangenheit als Spieler, als Manager dann auch 2 Jahre da gewesen und als Trainer ja auch ja, relativ erfolgreich bei der U21. Also das wäre dann auch einer, der die Liga schon kennt. Es wird jetzt nicht so eine Lösung werden wie Thomas Letsch, der die Bundesliga gar nicht kannte, von außen kam, aus Arnheim da vor 2 Jahren. Es wird dann schon einer sein, der möglichst schnell zündet. Das erhoffen sich natürlich alle vom VfL Bochum. Der weiß, was da gefordert ist. Nee, Peter Neururer wird es vermutlich nicht. Nee. Aber schon so ein Typ, also das muss man schon sagen, es muss schon einer sein, der so ein bisschen was weckt dann, ne? Der so ein bisschen, ja, Thomas Letsch war immer halt der frühere Lehrer, der konnte halt viel erklären, ein sehr angenehmer Mensch, vielleicht manchmal zu angenehm. Es muss dann auch mal einer sein, der auch mal anderes Vokabular oder die Jungs mal anders noch packen kann und das Feuer noch so ein bisschen wecken kann vielleicht. Also vielleicht, denke ich mal, in die Richtung müsste es gehen.
Heidenheim, Wolfsburg, Hoffenheim, Union, Leverkusen, Bremen wird das Programm für den neuen Trainer.
Weiß gar nicht, was wir damit anfangen. Ne? Also da sind jetzt die ganzen, die unten drunter sind, haben sie alle gespielt, da haben sie also ganz viel liegen lassen. Und was ist das jetzt für ein, also ich kann das gar nicht einschätzen, dieses Restprogramm. Das ist jetzt gut, schlecht oder wie auch immer.
Ja, ich glaube, wo wir uns absolut einig sind, wenn das jetzt noch so schief geht, dass man auf den Relegationsrang kommt, dann könnte es bitter werden. Weil ich ja immer das Gefühl habe, und Oliver, ich bin mir sicher, das siehst du ähnlich, es kommt auch auf den Trend an, mit dem man in solche Entscheidungsspiele dann reingeht. Und da würde es, wenn das jetzt tatsächlich noch passiert, um den VfL Bochum nicht gut aussehen.
Genau, also wir sprechen immer über einen Club, der nach der aktuellen Stimmungslage schon abgestiegen ist. Immerhin haben sie ja noch 3 Punkte auf den 16. Platz. Da hat Thomas Letscher immer gesagt, Mensch, die anderen da unten, die würden gerne mit uns tauschen. Also zumindest punktemäßig stimmt das natürlich. Der Trend spricht jetzt ganz klar gegen Bochum. Ja, allein schon nächsten Samstag gegen Heidenheim ist ein total unbequemer Gegner, die im Grunde genommen das auf den Platz bringen, was den VfL Bochum auch immer stark gemacht hat, so diese Robustheit, stimmt, diese Leidenschaft und so. Schwere und leichte Gegner ist ganz schwer abzuwägen. Also sie spielen gegen Leverkusen, die sind dann schon längst Meister und bereiten sich vielleicht aufs Europa-League-Finale vor. Am letzten Spieltag spielst du dann in Bremen, die vielleicht auch dann ja in der Saison nichts mehr groß reißen können. Das ändert sich ja von Woche zu Woche. Am besten hast du dann immer Mannschaften, die irgendwie so mittendrin stehen und keine Ambitionen nach oben mehr haben und nicht abrutschen können. Aber in der jetzigen Situation oder in der jetzigen Verfassung ist jeder Gegner natürlich für den VfL sehr schwer zu besiegen. Also sie müssen jetzt mal den Turnaround schaffen. Und ja, also ich glaube, mit so einem Erfolgserlebnis könnte man diese Blockaden lösen so ein bisschen. Ne? Wenn man jetzt gegen Heidenheim was ordentliches auf die Beine stellt, die Qualität in der Mannschaft, die müsste ja zumindest vorhanden sein, um diesen 15. Platz noch zu halten und zu sichern. Denn, ja, wie gesagt, also bis Mitte Februar waren sie sehr ordentlich unterwegs mit Platz 11 und großem Abstand. Und im Grunde genommen müsste genug Qualität da sein, um dann auch nochmal das 4. Jahr in der Bundesliga zu erleben in Folge.
Vielleicht ziehen sie ja auch dann im übernächsten Spiel den VfL Wolfsburg noch mit rein. Wir können uns, glaube ich, auf eine Sache einigen. Wenn es doch Peter Neururer wird, dann soll er bitte Frank Farnhorst, Darren Buckley und Edu mitbringen. Dann wäre ich damit einverstanden. Ansonsten
dann
nicht.
Dann in den Faber-Castell-Trikots. Ja, genau, ja. So aber wahrscheinlich kommt es anders. Wir sind gespannt. Oliver, vielen Dank.
Danke dir.
Bitteschön. Ciao.
Das war's gewesen mit dem Spieltag. Gewesen. Und das haben wir vorhin gar nicht angekündigt, aber letzte Woche habt ihr uns ja aufmerksam zugehört.
Klar.
Auch jetzt ist es wieder Zeit für, ich hätte eigentlich einen Jingle dafür produzieren sollen, für die guten alten Amateurkiste. Ich weiß nicht, irgendwas mit so einer knarzenden Tür, keine Ahnung. Also, es werden die nächsten 3 Gewinner unseres KMD-Gewinnspiels gekürt. Es gibt wieder eine Tasse und jeweils ein Abo. Eins von The Zone, Monatsabo und ein Digitalabo vom Kicker. Ich fange an mit folgender Geschichte, die du noch nicht gelesen hast. Ich freue mich jetzt schon auf deine Reaktion. Die Geschichte kommt von Niklas, hat er bei Instagram geschickt. Jetzt wird er schon ganz nervös, weil er jetzt sich denkt, oh, das könnte ich sein. Wie viele Niklas sein? Ja. Also, mein kuriosestes Erlebnis. Und die Story, wie ich zum erst zu meinem ersten Bezirksligaspiel im Herrenbereich kam. Ich war Torwart in der U19 meines Heimatvereins. Am Donnerstag vor dem Training kam mein Coach zu mir und teilte mir mit, dass ich am Sonntag in der ersten spielen muss, weil sich unser Torwart verletzt hatte. Grund dafür war, dass 2 Tage vorher sein Kind geboren wurde, er im Kreissaal ohnmächtig wurde, umgekippt ist und sich dabei die Nase gebrochen hat. Er hat sogar den Zeitungsartikel noch mit angehängt. Also es ist definitiv auch so passiert, es gab einen Zeitungsartikel darüber, dass dieser arme Torhüter einfach offensichtlich mit schmerzender Nase seinen Nachwuchs auf der Welt begrüßt hat und Niklas deswegen zu seinem allerersten Bezirksligaspiel im Herrenbereich gekommen ist. Und das hat eine Tasse verdient, Niklas. Ja. Eine KMD-Tasse. Danke für diese Story.
Ja, finde ich gut. Ich würde da thematisch gerne anknüpfen, also von wegen auf dem Boden fallen und sich wehtun. Und die Story von Lauritz mit einem unserer Preise auszeichnen. Mhm. Lauritz schreibt, ich war zugucken bei meinem Bruder, der in der Jugend bei Werder Bremen gespielt hat. Kurz mal gedroppt, dass es durchaus Lauritz. Ein talentierter Bruder Junge. Gewesen ist. Aber ab jetzt, sage ich euch, wird es amateurhafter. Die Jungs waren circa 15. Also ich glaube immer das Alter. Mhm. In einem Spiel ruft der Trainer der Mannschaft vom SVW zum Stürmer lass dich fallen, was auf die Position gemeint war. Jedoch hat der Stürmer das falsch verstanden und sich aus dem Nix auf den Boden fallen lassen. Das Kuriose dabei war, dass das Spiel zu der Zeit am anderen Ende des Platzes stattgefunden hat. Also, als Außenstehender ziemlich lustig, schreibt Lauritz, ich kann euch sagen, ich auch, als Außenstehender.
Einfach da stehen und offen lass dich fallen. Gefällt mir sehr gut. Lauritz gewinnt, was für ein Abo?
The Zone.
Zack, und dann haben wir noch das Kicker-Digital-Abo und das geht an den Herren, ja, das ist kein richtiger Name, aber er weiß dann schon, dass er gemeint ist, auf Instagram hat mir HMNN hat folgende Nachricht geschrieben. Wir hatten ein schönes Spiel in unserem Dorf, SG Rockendorf 96 gegen Dynamo Schwerin, Grüße. 10 Meter neben dem Platz war ein abgegrenztes Feld, in dem Schafe standen, natürlich mit einem Elektrozaun. Und natürlich ist ein Ball dorthin geflogen und unser Verteidiger ist beim Holen des Balles an den Zaun gekommen und spektakulär umgefallen, was sehr unangenehm war vor mehreren hundert Leuten, die sich dieses Spiel angeschaut haben. Demzufolge das Digital-Abo für den Elektrozaun. Grüße gehen raus, ich hoffe, er hat keine bleibenden Schäden.
Aber ich finde tatsächlich, ja, liebe Grüße, gibt das Abo für dich. Ich finde so, es gibt Sportplätze auf dem Dorf, Fußballplätze auf dem Dorf, irgendwo bei Äckern, aber direkt mit Kühen, Schafen, Pferden daneben ist schon auch nochmal die Königsklasse des Dorfplatzes.
Das stimmt. Das gibt den richtigen Vibe.
Ja. Ja. Also Feuerwehrteich ist auch immer eine gute Nummer.
das hatte ich nie.
Nee, ja, doch. Ich erinnere mich an einen Platz. Jetzt will ich nicht lügen, das war ein Bach, da gab es sogar ausgelegt eigene Kescher.
Oh, ist es Rücken? Haben wir da nicht letztens schon erst drüber gesprochen? Ich hatte auch so einen Bach, wo extra sogar so Fangzaun war.
Sisbeck ist es. Sisbeck, ziemlich sicher ist es Sisbeck, aber werde ich jetzt aus der Heimat korrigiert werden, weil ich habe sogar für diesen Verein gespielt, aber das war eine dieser Spielvereinigungen mit unterschiedlichen Plätzen und da hat man in der einen Serie mal da gespielt, in der anderen Serie mal da. Ich bin offensichtlich alt geworden, aber einer dieser Plätze hat den eigenen Kescher am Bach. Schreibt mir, bitte.
Witterungsbedingungen, hast du mal ein Spiel gehabt, wo so krasser Wind war, dass dieser Klassiker, den man so, also wir haben tatsächlich mal ein Spiel gehabt, da hat unser Torhüter einen Abschlag gemacht, der war schon halb an der Mittellinie angekommen und dann kam wieder zurück und haben ein Gegentor rausgefressen. Du hattest keine, also mit langen Bällen war nichts.
Ja, warst du eigentlich, du hast ja auch mal, auch mal Libero gespielt, ich mache den Abstoß für
natürlich.
Den Tipper. Wir haben doch vorhin eine Weile
meine mal Torhüter da die
aussterbende Fußballaktion, ist das schon auch weit vorne. Wenn der Libero den Abstoß ausführt, weil der Keeper einfach, also technisch eh schwierig, aber nicht mal den Ball weit nach vorne
treten. Ja, nee, das ging mit meinen Keepern nicht und ich hatte einen ganz guten Hieb, deswegen ich kam zumindest an bis über die Mittellinie, von daher, das war dann schon okay. Fehlt mir ein bisschen, ich würde gerne mal wieder einfach ein paar lange Dinger holzen. Naja, egal, ist mir gerade so aufgefallen.
Frag doch mal, ob du mit Schlotti eine Runde in der Soccerhalle kicken kannst.
Ja. Sind wir nächste Woche in Bremen eigentlich mit KMD? Könnte das möglich sein?
Wir sind, wenn nicht noch ganz verrückte Dinge passieren, in Bremen, sprechen mit einem der besten Bremer.
Mehr sagen wir nicht.
ich wollte dir den Ball rüberspielen, um zu gucken, ob du verraten willst.
Ich bin mir nicht sicher. Wir werden da nächste Woche hören, Leute.
Mehrere Bremer Spieler denken jetzt, fuck, meint er mich?
Scheiße. Die Auswahl ist groß. Na gut, ja. Das war's für diese Woche. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke für deine Gastfreundschaft, Alexander. Und danke an Fabian Hürzeler für die Zeit. An Oliver Bitte, an euch fürs Zuhören. Wem wollen wir noch danken?
Weiß ich nicht. Wie immer. Irgendwem. Friends, Family, schön, dass ihr uns immer unterstützt. Das ist ja so wichtig. Und dann
hören wir uns Ehrenamt. Einfach. Ich danke dem Ehrenamt.
Ja. Bis kommenden Montag.
Tschüss.
Kicker meets the Zone. Der Fußball-Podcast. Präsentiert von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.